is logical. The needs of the many outweigh
the needs of the few.
Or the one.
Spock.
I have been, and always shall be, your friend. Live long.
We are assembled here today to pay final respects to our honored dead. And yet it should be noted that in the midst of our sorrow, this death takes place in the shadow of new life, the sunrise of a new world, a world that our beloved comrade gave his life to protect and nourish. He did not feel this sacrifice a vain or empty one. And we will not debate his profound wisdom at these proceedings. Of my friend, I can only say this. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most human.
Others?
Das war etwas antiklimaktisch. Hallo?
Ja, das war sehr.
Ich wollte es echt
ein
so
harter Schnitt.
Sleek ausbilden, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt.
Einmal mit Profis.
Ja, ich werde das in der Postproduktion nochmal ändern. Ja. Also damit ein herzliches Willkommen zur 13. Folge der Kulturpessimisten. Heute wieder.
Entschuldigung.
Heute mit dem Stefan, der offensichtlich immer noch nicht weiß, dass man ruhig ist, bis man begrüßt wird. Hallo Stefan.
Ich bin nie ruhig.
Das ist das Hallo. Problem. Und der verlorene Sohn, der verlorene Podcast-Kollege ist zurückgekehrt, nachdem er sich in der vorletzten Folge durch einen unglücklichen Tweet das Recht entzogen hat, hier mitzumachen, hat er seine Schuld beglichen und ist wieder da. Hallo Erik.
Genau. Ich habe jetzt Dr. Strangelove gesehen.
Genau.
Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer.
Wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung mit super lustigen Themen und auch ja weniger lustigen Themen, wie ihr schon im Intro gehört habt. Es ist die Woche der Kindheitsidole bringen, versuchen sie selber umzubringen oder sterben. Und ja, wieder eine ganz normale Sendung ohne Gast. Die letzte Folge war ja sehr besonders mit der Thekla Bark. Und dazu haben wir eine kleine Nachreichung, denn in einem anderen Podcast, der nicht mit diesem Podcast etwas zu tun hat, nämlich Origin Story, wird es demnächst dieses Wochenende oder wenn ihr das zeitsouverän hört, schon erschienen, ein Interview mit Sarah Borini geben, das ich freundlicherweise von dem lieben Sebastian Bartoschek zur Verfügung gestellt bekommen habe. Genau, das wird dieses Wochenende noch erscheinen, wenn ihr das jetzt live hört oder wenn ihr das zeitsouverän seit 2 Tagen hört, dann ist es schon erschienen auf www.origin-story.de. Damit ist das Safe-Plugging von mir einerseits abgeschlossen, aber der Stefan hat auch noch was zu verkünden.
Ja, ich muss auch noch ein bisschen was pluggen, weil vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Der Sunday Morning Cast hat nämlich jetzt eine neue Domain, beziehungsweise jetzt endlich eine eigene. Wir waren ja bis jetzt immer noch bei Fracker auf dem Server gewesen und seit letztem Wochenende dann jetzt haben wir unsere eigene Domain, unseren eigenen Server und ja, die alten Folgen sind soweit wieder da, die neuen Folgen auch. Es gibt ja Biografien über die einzelnen Podcaster und ja, genau, und das Ganze findet man jetzt nämlich unter www.sundaymorning.de. Jo, das war eigentlich schon der ganze Plug.
Sehr schön.
Ja, es gibt einen neuen Feed. Das sollte man vielleicht auch noch mit erwähnen für die Leute, die das Ganze eben über Feed abonniert haben.
Also muss man es neu abonnieren?
Muss man, weil es ja eben jetzt über die neue Domain läuft.
Ja, das ist ja gut, dass du es hier im Podcast sagst, weil wenn du es bei Sunday Morning sagst, dann kriegen das die Leute ja nicht mit, die das nicht mitbekommen.
Ja, das bringt natürlich nicht viel, ne, wenn die Leute dann eben keine neuen Folgen kriegen.
Genau. Genau. Deswegen, also wir alle Hörer, die Sunday Morning hören, hören natürlich auch die Kulturpessimisten.
Ja, das sowieso. Also davon gehe ich ja ganz, ganz fest aus, alle drei. Genau, also wenn ihr in eurem Podcast-Feed jetzt die SMC 116 noch nicht habt, I can't believe it's not Buddha, dann ist der Feed bei euch kaputt und dann müsst ihr neu abonnieren.
Okay.
Gut. Ja. Haben wir das Shameless Self-Buggen jetzt abgehakt und
alle Nachrechnungen abgeschlossen und wir gehen straight to the Hauptthema. Ich setze eine Kapitelmarke, nicht vergessen. Muss ich das wieder in einer Postproduktion machen und das nervt.
Wie super das immer ist, eine Kapitelmarke anzukündigen. Oder Zwischenjingles oder Trailers oder irgend sowas.
Kommt immer gut.
Ihr habt mir schon das Intro verboten, jetzt lasst mir wenigstens meine Anmoderation. Okay, das erste
Hauptthema. Einmal mit Profis.
Du sendest die ganze Zeit schon mit Profis.
Du merkst bloß nicht.
Genau, wir tun nur so, als wären wir Amateure, damit's nicht kostenpflichtig wird. Genau, unser erstes Thema ist die E-Book-Schwemme. Ich weiß nicht, ihr habt beide keine eigenen E-Book-Bots.
Ich habe mich wirklich gefragt, als ich das bei uns in diesem Trello gelesen habe, da ich mir so, ja toll, E-Books gibt's ja jetzt schon doch eine ganze Weile. Was wollten ihr jetzt eigentlich von mir?
Ja, es sind aber nicht E-Books, sondern _E-Books.
Ah, das sind natürlich andere E-Books, genau.
Ja.
Dann erklär mal. Vielleicht erst mal kurz einen Elevator-Pitch geben, was denn die E-Books überhaupt sind.
Genau, also es gibt, dieser Algorithmus nennt sich Markov-Bot, also Markov ist ein Algorithmus, der vorhandene Texte nimmt und sie neu zusammenwürfelt. Und ein schlauer Mensch hat daraus einen Bot geschrieben, den man mit seinem eigenen Twitter-Archiv füttern kann. Und er würfelt dann quasi die eigenen Tweets nochmal neu zusammen und macht daraus lustige neue Tweets. Und seitdem die Mina, oder auch bekannt als Laser Sushi, das auf ihrem Blog quasi verblockt hat, dass sie jetzt sich einen eigenen gemacht hat und wie toll das doch ist, gab es eine wahre Schwemme an diesen E-Book-Bots. Also das Leitmedium hat einen ganz tollen E-Book-Bot, das ist nämlich Marvin Medium, also der traurige Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis.
Depressiv.
Genau. Genau, die depressive Roboter. Es gibt noch einen tollen Monokzid-Bot. Die Lilly hat auch einen Bot. Also alle Twitterer, die was auf sich halten, haben jetzt ihren eigenen Markov-Bot.
Die Adorable.
Genau.
Hat auch einen, der nennt sich Adorable.
Genau. Die die Lokalwurst. Der heißt Rasselzombie. Der Rasselzombie unterhält sich immer sehr rege mit meinem Bot.
Ach, die Bots unterhalten sich auch ganz
genau, normal. Genau, es gibt ein Limit, damit es nicht unendlich, also Bots antworten immer, wenn du ihnen quasi schreibst oder sie mentionst, aber damit es keine unendliche Tweetkette zwischen Bots gibt, gibt es da auch so ein Limit, dass sie auch nach einer Zeit aufhören, sich zu unterhalten. Aber immer, wenn du einen Bot anschreibst, antwortet er dir natürlich. Und es ist auch random, ob er das innerhalb von 2 Sekunden oder einer Minute macht, damit es auch so ein bisschen menschlich wirkt. Ja, und mein Bot ist auch immer sehr reger am Unterhalten mit dem Herr Fabo-Bot von superlevel.de. The Real Herr Fabo heißt er. Ist auch sehr lustig. Und das ist total lustig, weil manchmal kommen da sehr interessante Bots, Tweets raus. Also man kann sich da mal durchscrollen. Also manchmal ist halt großer Scheiß und es ergibt keinen Sinn, aber manchmal ist es richtig lustig. Sie haben auch schon irgendwie die Weltherrschaft ausgerufen und Leuten ihre Liebe gestanden. Und was es jetzt ganz neu gibt und was ich besonders toll finde, die Julitschka, die ja den Merkel-Blog betreibt, hat alle Reden von Merkel in einen Markov-Bot gepackt.
Wow. Das ist sportlich. Aha.
Und das ist richtig lustig, weil das Lustige ist, diese Tweets enden meistens mit einem Relativsatz, der nicht weitergeht, was sehr komisch ist, warum das auch immer so ist. Aber der Merkel-Bot ist besonders lustig, weil die Aussagen fast nicht von der echten Merkel zu unterscheiden sind.
Ich sehe da einen Zusammenhang.
Wir flogen jetzt letztens die Tage noch Tweets vom Leitmedium vorbei, der so ein bisschen an den Algorithmen rumgeschraubt hat und so ein bisschen die berühmteste Wortliste so ein bisschen aussortiert hat.
Ja,
dass da nicht so Trivialwörter wie ich, du, eine und sowas alles, diese ganzen Begleitartikel und alles Mögliche als häufigste Wörter dastehen, sondern wirklich hier wichtige Wörter, die man auch braucht und halt nicht bloß Füllwörter.
Also quasi, dass da ein halbwegs brauchbarer Satzbau bei rumkommt. Gibt es da irgendwo Informationen, wie der Alkohol jetzt eigentlich so richtig arbeitet? Der Algorithmus.
Also ich kenne deine komischen Cyber-Abkürzungen leider nicht.
Ich bin halt in einer IT-Firma, ne?
Ja, genau. Es gibt einen sehr guten Blogartikel, der das auch für dumme Leute wie mich erklärt, wie man sowas aufsetzt. Kann ich in den Shownotes verlinken. Und natürlich ist der ganze Algorithmus auf GitHub und ich nehme an, Leute wie du, die davon Ahnung haben, werden auch diesen Algorithmus dann verstehen, wenn sie ihn lesen.
Du wirst lachen, ich habe erst seit dieser Woche wirklich einen GitHub-Account.
Genau, da kannst du dir ja schon mal irgendwie followen und ich weiß nicht, was man da macht, liken oder kruscheln oder was man da auf GitHub macht.
Man klont.
Genau. Kannst du ja deinen Bot klonen. Ich lese gerade im Chat, der Grumpy Old Man hat alle Bots geblockt, weil er das für
Grumpy Martinsen.
Genau, für Hamburg wahrscheinlich. Er hat gesagt Hamburg und dann hat er seinen Monokel zurechtgerückt und sein Whisky weitergetrunken. Ich habe in der Sprecherziehung, ich hatte ja die letzten zwei Tage Sprecherziehung, wie man vielleicht merkt an meiner fantastischen Stimme. Da habe ich gelernt, dass Whisky die Stimme rauer macht, weil es die Stimmlippen entspannt. Mhm. Und deswegen trinkt wahrscheinlich der Martinsen so viel Whisky, weil er noch eine bessere Stimme haben möchte. Das ist übrigens kein neuer Algorithmus von Leitmedium, der hat einfach die deutsche Stoppwortliste verwendet, also eine Liste anscheinend, wo die häufigsten nutzlosen Wörter draufstehen, wie die, der, das, weil, ich, da und die einfach rausgestrichen. Das ist eine offizielle Liste, die man anscheinend einsehen kann. Und Leitmedium meinte auch, er würde dazu blocken, wie man das bei seinem eigenen Bot einrichtet. Weil ich würde ja meinen Bot gerne noch besser machen. Der heißt übrigens Chief Vanilla, falls ihr dem folgen wollt oder ihn entblocken wollt. Ich habe da eine kleine Dr. Strangelove-Anspielung reingepackt.
Gut, ich meine, jetzt so richtig Erkenntnis gewinnen bringt so ein Bot natürlich nicht. Ich find's eigentlich prinzipiell eher interessant, eben mal reinzugucken und zu schauen, wie das Ding eigentlich so richtig funktioniert. Also, ne?
Ja. Also natürlich, das ist natürlich wieder ein weiterer Zeitvertreib für Leute, die gerne prokrastinieren.
Passt.
Ja. Und es ist auch ganz schön, wenn man sie nur beobachtet, wie sich die Bots gegenseitig unterhalten. Das ist immer ganz toll. Oder man kann auch einfach Leute damit trollen, dass man ganz viele Bots in einen Menschen packt und dann eine Person dazu. Und dann gibt erstmal eine Lawine von Menschen. Das ist aber nur was für böse Leute. Sowas würde ich nie tun. Vielleicht mach ich's mal bei Herrn Martinsen.
Wer weiß. Ja, das bringt ja nichts, weil der blockt die alle.
Ja, aber das beim Blocken auf Twitter, das ist ja auch so eine Sache. Wenn ihr dazu nichts zu sagen habt, dann gehen wir
weiter. Wie gesagt, ich finde es prinzipiell erstmal interessant, aber ja, ich glaube nicht, dass ich mir so nächster Zeit so ein Ding einrichten werde, also von daher.
Ja, also ja. Wenn ihr mal, ich meine, ich hätte ja gerne einen Herrn Martinsen-Bot, und wenn Herr Martinsen nicht selber haben will, dann kann er mir einfach sein Twitter-Archiv schicken und dann mache ich das. Er kann ihn dann auch sich selbst blocken. Aber ich hätte gern von allen Leuten einen Bot.
Das wäre natürlich cool. Also ich bin auch definitiv für einen Herrn Martinsen-Bot.
Ja, eine Frau Grünkarriert-Bot, und dann machen die einen gemeinsamen Podcast.
Und ein Holgi-Bot.
Die Bot-Töne.
Die Fühe-Bots.
Ja, ein Holgi-Bot brauchen wir auch noch unbedingt. Der twittert ja, nämlich auch immer so kurz. Das würde super, super neue Tweets ergeben.
Ich finde das ganz lustig, diese Bots. Also schön zuzulesen quasi, was die so schreiben. Und ja. Bei manchen Bots, gerade bei dem von der Adorabelle, da habe ich manchmal so das Gefühl, ist das jetzt überhaupt der Bot oder hat sie sich quasi auf den falschen Account eingeloggt und schreibt da gerade selber?
Die also ich muss ganz ehrlich sagen,
ich gut von den Algorithmen.
Also ich habe wirklich kurz überlegt und dachte so, okay, was ist mit der jetzt los und warum hat die jetzt ihren Namen geändert und warum wird das jetzt geretweetet und ich war verwirrt.
Also mein Bot, der letzte Tweet von meinem Bot war, 80 Days beweist, dass das Aufladen per USB über kurz oder lang das Problem verschiedener Steckdosen lösen wird.
Finde ich jetzt eine ziemlich
gewagte These, aber grammatikalisch ergibt das Sinn.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also manchmal gibt es wirklich. Ein Tweet ist zum Beispiel, ich gehe mal das GUI vom Google Kalender überarbeitet.
Okay, das ergibt grammatikalisch keinen Sinn, aber halt inhaltlich könnte es den ergeben.
Oh, das ist ein super Tweet. Für euch alle brennt immer ein Ficklicht im Sendezentrum.
Ja, gut, das auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, dass die Bots jetzt nicht unbedingt eine saubere Grammatik oder Syntax hinkriegen. Ich meine, da müsste man den ja jetzt erst noch verklickern, wie jetzt die deutsche Sprache funktioniert. Und ich meine, das kriegen Leute schon so im Hirn teilweise nicht hin. Das heißt, das dann noch einem Bot beizubringen.
Oder ein Tweet, könnte Pofalla nicht einfach mit dem Titel der internationale Jude?
Ja, passt jetzt auch nicht unbedingt so richtig zusammen.
Oder ein Titel hat einfach nur Experimente mit Zwiebeln.
Puh, gut. Mache ich hin und wieder.
Also manchmal ist es wirklich lustig, was da rauskommt. Also ist auf jeden Fall ein besserer Gagschreiber als so manche Comedian.
Wir sollten einfach mal alle drei solche Bots aufeinander losschicken und
das
dann
sag ich
im Prinzip
ja. Einfach
und dann im Prinzip einfach bloß eine komplette Sendung lang diese Tweets vorlesen, die sich gegenseitig ranschieben.
Ja, also ich wollte mir so einen Bot einrichten, bin aber an dem Punkt gescheitert, so eine App einzustellen in Twitter. Und zwar aus dem Grund, sie wollen eine Handynummer oder irgendwie okay. So Telefonnummer hinterlegt haben. So, dann habe ich meine Telefonnummer angegeben. Und dann stand da, ja, der Service ist gerade aktuell nicht, ist ja von dort drin.
Ja, aber das war bei mir auch, und dann habe ich es nochmal probiert und dann hat es funktioniert.
Ach so, ja, stimmt, du brauchst ja für so einen Scheiß dann so einen Twitter-API-Key, ne?
Ja, und dazu wollen sie deine Telefonnummer, warum auch immer.
Ja, Daten halt. Data. Ich kenne das, ich habe ja auch noch so einen Developer-Account notgedrungenerweise bei Facebook und das ist genauso.
Developers.
Ja, den habe ich auch jetzt gerade wieder im Kopf. Den das Monkey ist Boy.
Schlimm.
Ja. Ja. Ich meine, gut, der Typ ist richtig schlimm. Also.
Apropos Monkey Boy, da kann ich kurz einen ganz großen Bogen nehmen über eine Tech-Abschweifung und ich freue mich schon auf den 9.3. Da ist die nächste Apple Keynote und da kommt wahrscheinlich die Uhr.
Ja, und?
Die also werden teuer gespannt ist. Sein.
Also ganz ehrlich, ich bin da jetzt nicht so gehypt.
Also ich bin ja der Letzte, der sich von Apple nicht hypen lässt, aber die Uhr, das ist wirklich das, was mich am wenigsten interessiert. Ich hätte jetzt gedacht,
von dem Produkt an sich bin ich auch nicht so interessiert, aber ich bin halt interessiert, wie es ankommt. Und was es so wirkt.
Ja, aber es ist schon bekannt, was die Uhr kann. Also es ist ja nicht so, als würden sie da jetzt irgendwas Neues vorstellen.
Naja, also ich sag mal so.
Naja, die Specs haben sie ja noch nicht gesagt. Also sowas wie Akkulaufzeit und sowas, Speicher.
Die Akkulaufzeit ist irrelevant. Du trägst das den Tag über, nachts lädst du es auf. So hat das Gott Apple befohlen und so wirst du es auch tun.
Ich sag mal so, die Specs oder das, was das Ding können soll irgendwann mal. Das ist einigermaßen seit der letzten Keynote ja bekannt. Ich bin ehrlich gesagt drauf gespannt, was das Ding dann im Endeffekt wirklich kann. Irgendwie bin ich so seit den letzten Geschichten so mit Apple, was ich jetzt so im eigenen Umfeld und im eigenen Alltag erlebt habe, jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr gehypt. Da gibt's doch irgendwie so ein paar Sachen, die mich teilweise richtig anstinken und die ich jetzt nicht so toll finde. Und
ja. Pebble hat ja jetzt auch wieder sich wieder eine Uhr crowdfunden lassen.
Schon wieder?
Ja, die haben jetzt also so quasi eine farbige Uhr, also quasi die Apple Watch Kopie rausgebracht.
Finde ich lustig so. Ja, wir machen Crowdfunding und was Crowdfunding? Ja, denselben Scheiß, den wir schon die ganze Zeit machen, nur in farbig.
Ja, also.
Ja, aber es ist halt trotzdem E-Ink irgendwie. Es ist trotzdem.
Nee, also Pebble verwendet ja kein E-Ink. Das ist ja der Witz. E-Ink ist ja.
Also, laut den Fanboys ist es so gelaufen, dass sie bloß in der ersten Version kein E-Ink hatten. Ab der zweiten Version haben sie wirklich E-Paper verwendet. Also, okay. Zumindest laut Maps Aussage ist das so.
Was natürlich irgendwo Sinn macht für eine Uhr, weil ja diese E-Paper, E-Ink-Geschichten ja massiv weniger Strom fressen als jetzt so ein normales LCD-Display.
Ja, ja. Ja. Also ich plane ja, die Smartwatches zu überspringen und direkt auf Hautimplantate zu gehen. Weil so Dinge an die Uhr tragen, dann trage ich eine richtige Uhr. Sowas brauche ich wirklich noch nicht. Ja, also nicht in dem Status, in dem es bis jetzt in der Entwicklung ist. Wenn die mal besser werden, vielleicht, aber jetzt, ne.
Ja, ich finde es jetzt aber auch zu kurz gesehen zu sagen, hier, ja, die farbige Pebble Watch, das ist doch total bloß der iWatch-Abklatsch, weil eigentlich kam ja die Pebble davor und die iWatch ist ja schon auf den Zug quasi bloß aufgesprungen, meiner Meinung nach.
Das hat der Video angemacht, der Hund.
Ja, hat er, weil wir schon wieder durcheinander reden und das wollten wir uns ja so ein bisschen abgewöhnen. Siehst du mich so ein bisschen? Weil ich sehe gerade, das Videobild ist irgendwie ziemlich extrem dunkel.
Ja, keine Schemen.
Nee, mach mal lieber aus wieder. Also ich habe gerade hier extrem Qualitätsabfall im Audio und das ist ja unser Hauptprodukt.
Okay, dann eben ohne Video.
Wieso Profis sind wir hier unterwegs?
Total der helle Wahnsinn. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Also ich bin jetzt so persönlich sowieso, also ich weiß nicht, wie lange ich schon keine Uhr mehr dran habe, weil ich halt ständig irgendwie ein Handy dabei habe oder ein Smartphone jetzt mittlerweile und ich weiß nicht, also und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt so ein zusätzliches Display, weil im Endeffekt im Großen und Ganzen ist das nichts anderes, vielleicht, ja gut, ich meine, es kann dann Touch und bla, aber dass das jetzt so den riesen Mehrwert bringt, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300, 400 € dafür ausgeben möchte.
Wie gesagt, ich bin gespannt, werden wir sehen, dass so ähnlich haben die Leute auch geredet, bevor das erste iPhone kam. Ja, was braucht man so ein riesen Display? Oder bevor das erste Tablet kam, das erste iPad, haben sie auch gesagt. Ja, wozu braucht man denn das überhaupt?
Also ganz ehrlich,
mal rankommen lassen.
Ganz ehrlich, ich war ein sehr, sehr Early Adopter bei Android-Geräten. Damals mit dem, also was heißt sehr Early Adopter, aber ich habe mir damals das Motorola Milestone vorbestellt. Einfach, weil ich es als Hardware cool fand und das damals interessant war und Android halt auch relativ neu gewesen. Es ist eigentlich immer noch ein ziemlich cooles Stück Hardware gewesen. Das Einzige, was dabei eben nicht so richtig toll gewesen ist, war eben dieser Firmware-Fuck-up, den Motorola da fabriziert hat. Das heißt, sie sind halt echt mit den Updates ewig nicht nachgekommen und haben halt irgendwie die nächste Software-Version 1,5 bis 2 Jahre später geliefert. Und das war jetzt nicht so richtig toll. Und ansonsten aber, ja, ich weiß nicht, also ich sehe jetzt zumindest, also ich fand iPad von Anfang an, fand ich cool und so von wegen, ja, will ich haben, sehe ich einen Mehrwert drin, bei Smartphones ging es mir eigentlich genauso, aber bei der Watch-Geschichte weiß ich nicht.
Für mich ist das halt nur interessant als Fitness-Tracker, aber solange man dann sein Handy sowieso noch mitnehmen muss, ist das halt Schwachsinn.
Ja. Es ist halt eine Verbindung von Fitness-Tracker und trotzdem noch was, hast du was Stylisches, Wertiges, Uhriges am Armband quasi.
Wie gesagt, also
es gibt ja immer noch Leute, die sowas mögen wollen, so wertige Uhren zu haben.
Ich trage gerne so eine wertige Uhr, aber also wenn es irgendwann mal
Standalone
wird, dann überlege ich mir das.
ganz ehrlich, aber dann packe ich mir da wirklich noch lieber so ein Ding mit Zahnrädern und Mechanik und halt wirklich so Handwerkskunst und Gedönse da ans Handgelenk als dann so ein Elektronikspielzeug, was mir halt im Endeffekt nur ja irgendwie ein Handy-Display
genau.
noch erweitert. Also
ich sehe den größten Use Case halt darin, dass man nicht immer für jeden kleinsten Blick das Handy aus der Tasche ziehen muss, sondern bei einem Menschen auch einfach mal kurz aufs Handgelenk schauen kann und gucken kann, ob das
Ding überhaupt. Aber im Zweifelsfall wird's ja darauf antworten und dann
muss das Ding wieder rausholen.
Genau.
Also ich sag mal, der Moment,
Siri-Integration.
Der Moment, wo ich das wirklich adaptiere, ist der, wenn ich mein Auto über meine Uhr rufen kann.
Genau,
und dann nennt sein
Auto,
Und das Ding Kid nennen darf.
Also ich glaube nicht, da wir sonst schon nicht mit unseren Handys in der Öffentlichkeit reden, werden wir jetzt nicht anfangen, mit unseren Uhren in der Öffentlichkeit zu reden.
Ja, ist so. Also ich meine, ich benutze Siri. Das, der einzige Use Case, wo ich Siri wirklich benutzen wollte, wäre im Auto, um meinem Handy irgendwas zu erzählen, da aber die Vorgeräusche meines Autos dermaßen laut sind, dass Siri mich dann einfach nicht versteht. Ich meine, es gibt ja hier dieses Hey Siri Kommando da auf diesen iOS-Geräten und ja, das Ding versteht mich dann halt einfach nicht, weil mein Kern halt einfach so laut ist und ja.
Okay, also ich bin auf alle Fälle gespannt auf die Uhr und dann hatten wir in Other News gleich noch ein Tech-Gadget, was du reingeschrieben hast.
Apropos Technik, die teuer ist und noch nicht ausgereift. Angbor, Valve hat doch jetzt was Neues vorgestellt.
Ja, Valve zusammen mit HTC, die haben nämlich ihr eigenes Virtual Reality Kit rausgeschmissen. Also mal abgesehen, also Valve hat ja jetzt am 3.3. Also es gab im Vorfeld so das Gerücht, ich meine 3.3. und alle warten auf Half-Life 3 immer noch. Nein, sie haben wieder kein Half-Life gebracht, aber erstmal prinzipiell eben ihre Konsolenversion. Gut, es ist keine richtige Konsole, also Spielkonsole im eigentlichen Sinne, weil auf dem Ding läuft halt ein Ubuntu, was prinzipiell erstmal ganz gut ist, was vor allem da deswegen interessant ist, weil deswegen auch mehr Spiele auf die Linux-Plattform kommen. Und zusätzlich dazu, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hat, haben sie Vive vorgestellt. Und Vive ist ihr eigenes Virtual Reality Kit. Also oder Virtual Reality Headset.
Wie schreibt man Vive?
V-I-V-E, also wie Viva, plus mit E hinten dran.
Ah, okay.
Die Älteren werden sich erinnern, Viva war mal ein Musiksender in Deutschland. Ja, und das Ding kann schon so ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt seit, ich weiß nicht wie lang, das DK2 auf Arbeiten, mit dem wir hin und wieder arbeiten und kenne das Ding jetzt auch ganz gut. Kennen Stärken und Schwächen. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, wie Valve und HTC, also ich glaube, die Tracking-Software oder Soft- und Hardware kam, glaube ich, von Valve. Und wie die umgesetzt ist, ist sehr, sehr interessant, weil die Infrarotlaser benutzen mit zwei Infrarotlasern, die man halt irgendwo in Raumecken oben unter die Decke pappt. Und dann funktioniert das Ganze ähnlich wie ein GPS.
Aha.
Und an der Brille befinden sich dann quasi Sensoren, die dann so quasi aufnehmen, so hey, ich habe jetzt das abgekriegt und darüber wird halt die Positionierung im Raum gemacht. Was sie direkt mit hinterhergeschoben haben oder dazugeschoben haben, sind dann noch Controller, die eben diese komischen Eingabepads da haben, ähnlich wie bei der Steambox. Und aber auch noch getrackt werden. Das heißt, Armbewegungen werden halt auch mit getrackt, zusätzlich zu den Kopfbewegungen. Und ich bin echt gespannt. Ich nehme an, dass ich irgendwann dann in naher Zukunft, sobald die Dinger irgendwie erhältlich sind, sicher mal mit so einem Teil spielen kann. Und ja, also es klingt auf jeden Fall sau interessant.
Also ich habe das jetzt so verstanden, du setzt diese Brille auf und diese Brille sendet oder empfängt Infrarot?
Die Brille empfängt. Das ist ein Unterschied zum DK2 von Oculus. Weil ja. Oculus hat halt quasi, ja, im Endeffekt eigentlich eine LED, ja, so eine Infrarot-LED oben am Headset dran. Und dann quasi wie eine Webcam. Ja, das ist im Endeffekt eine Webcam mit einem Infrarot-Passfilter. Das heißt, es kommt halt nur Infrarotlicht durch. Und darüber nehmen die quasi dann mit dieser einzelnen Kamera auf, wo sich der Kopf gerade befindet und wie der Kopf gerade gedreht ist. Wobei da dann halt noch die Gyroskope und der ganze Scheiß, der da noch in dem Headset drin sind, dann quasi dort mit reingerechnet werden. Und Valve hat halt quasi den anderen, gerade den Weg andersrum genommen, die nehmen Infrarotlaser und berechnen aus der Zeitverzögerung, wo halt diese einzelnen Sensoren, die Infrarotlaser, die dann irgendwie pulsen und dadurch kodiert sind, ja, dann quasi, ja, die machen das im Prinzip wie ein GPS. Ein GPS macht ja auch nichts anderes, als die Verzögerung zwischen den einzelnen Signalen von den Satelliten aufzunehmen und darüber dann quasi die Positionierung im Raum zu finden und auszurechnen. Was mathematisch wesentlich unaufwendiger ist als eben das, was Oculus im Moment macht mit dieser einzelnen Kamera und da dann, ja.
Ich dachte, ich glaube, es war so, die, so, hey, get null. Laser.
Laser,
und er so, Laser. Und er, okay. Er macht so seine Schublade auf und legt so einen Batzen Geld auf den Tisch.
Ja, also ich find's lustig, weil momentan geht ja so ja, der Urban Myth rum, also was Valve jetzt momentan in ihren Präsentationen benutzen, so, ja, wir sind da schon seit Jahren dran und das wollten wir unbedingt machen. Wenn ich mir das Ding so angucke, dann denke ich mir so, wie lange nach der Oculus habt ihr eigentlich angefangen? Also, was cool ist, die Displays, also pro Auge, sind ein Stück weit höher aufgelöst. Also irgendwie, also die Oculus hat pro Auge 1080 mal 960 Pixel und das Ding von Valve hat halt irgendwie 1080 mal 1200. Was halt erstmal prinzipiell eine etwas feinere Auflösung ist. Ich meine, mehr Pixel sind immer gut, gerade bei Displays. Und ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut das Ding arbeitet und es gibt ja mit der Oculus momentan so, also wir setzen halt auf Arbeit die Unity Engine ein und ja, da gibt's momentan so ein bisschen ein paar
Probleme. Ah, ich habe gehört, dass jetzt, um darauf kurz einzugehen, Unity 5 erschienen ist. Kannst du dazu was sagen?
Ich habe im Vorfeld schon mal mit der Beta rumgespielt, weil wir so eine Subscription bei uns auf Arbeit haben und hab deswegen einfach die Beta saugen können und ein bisschen damit rumspielen. Ja, geil. Werden auf jeden Fall da rein von der Optik her schon ein paar Schippen drauflegen. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt, damit zu spielen, wie ich gerne gehabt hätte, aber ich denke, das wird irgendwann dann demnächst auch mal kommen. Das Problem dabei ist halt, ja, die haben mit dem 5er Release relativ viel umgekrempelt. Das heißt, die ganzen Zulieferer, Third-Party-Geschichten von irgendwelchen Plugin-Skripten und dem ganzen Mist, die müssen jetzt erstmal nachziehen. Und ja, da sind wir halt, sag ich mal, noch teilweise an ältere Versionen einfach gebunden. Deswegen bekomme ich da jetzt auf Arbeit nicht unbedingt so viel Zeit, wie ich da gerne drauf wenden würde. Aber es wird auf jeden Fall optisch wesentlich schöner. Interessant natürlich in dem Zusammenhang ist, dass jetzt die Tage eben die Unreal Engine quasi für Umme, für Leute, die sich einfach mal ein bisschen mit Game Design beschäftigen wollen, ja auch quasi Freeware geworden ist. Und solange du damit keine Kohle verdienst, ist alles super, dann kannst du das benutzen und damit rumspielen. Und ja, finde ich toll. Also finde ich vor allem sehr, sehr interessant, weil dann kriegt man eben auch mal die Chance, mit anderen Engines zu spielen, ohne dass man da gleich irgendwie diverse 1.000 Euro auf irgendwelche Tische packen muss.
Aber wenn man damit Geld verdient mit der Unreal Engine, dann muss man 5% Umsatzbeteiligung abdrücken, oder?
Ja, das finde ich dabei relativ interessant, da es momentan, glaube ich, auch kein anderes Modell gibt. Das heißt, du musst im Prinzip gegenüber Epic, also was der Hersteller, wie soll man sagen, der Anbieter von der Unreal Engine, ist ja quasi dein Einkommen, also deine Einkünfte offenlegen, was du halt mit Dingen. Ja, und das wird, glaube ich, schon einige Unternehmen einfach davon abschrecken, die Engine dann entsprechend einzusetzen. Ich meine, das Unreal Engine ist auf jeden Fall sau interessant. Die kann relativ viel. Ich habe da neulich ein paar sehr, sehr geile Demos gesehen, Richtung zum Beispiel Architekturvisualisierung, was richtig Hammer gewesen ist.
Das habe ich auch gesehen. Auf Kotaku war da so, dass dann so Apartments gezeigt werden, die sahen aus wie echt.
Da kannst du mit der Unreal Engine relativ schickes Zeug machen, wobei ich sagen muss, in der Richtung hat jetzt auch Unity ganz gut nachgezogen. Ja, Aber eben das mit dem Offenlegen von irgendwelchen Einkünften, ich weiß nicht, wie genau Epic da dann hinterher ist und zu sagen, hey, wir wollen mal schauen, was ihr verdient habt. Interessant bei Unreal ist natürlich, dass die mittlerweile schon Metal unterstützen, was quasi die neue
von Apple
die neue Grafik-Schnittstelle von Apple ist. Wo man da ja auch noch ausholen könnte, weil da ist ja letzte Woche auch noch was passiert, nämlich Vulkan. Quasi der Nachfolger von OpenGL. Und AMD, die haben da eine ganze Weile selber an einer eigenen Schnittstelle gebastelt, die Mantle heißt. Oder hieß. Die haben es gesehen und haben dann gesagt so, nö, lassen wir. Wir hängen uns jetzt an Vulkan ran und machen das Ganze wieder offen. Und quasi die Anbindung, also die Schnittstelle, frei für alle und hängen sich damit drauf. Was ich vernünftig finde, weil AMD bzw. RTI haben bis heute keine wirklich gute Anbindung an OpenGL.
Gut, ich glaube, damit Thema wie nochmal was zum Thema VR-Brillen. Hatte da nicht Microsoft vor kurzer Zeit irgendwie sowas angeteasert von wegen einer gläsernen Brille, wo du einen VR-Layer quasi drauflegen kannst, aber noch durchgucken kannst. Also
ja, genau,
wo du quasi Enhanced Reality oder wie das heißt.
Augmented Reality heißt das ganze Ding dann. Das ist nämlich ein Unterschied. Augmented Reality heißt im Prinzip eine erweiterte Realität und Virtual Reality ist halt wirklich eine komplett virtuelle Realität. Was Microsoft da gemacht haben, gut, das Ding ist pottenhässlich, riesengroß und wahrscheinlich im Alltagsgebrauch momentan wirklich uninteressant. Hardware an sich vielleicht schon interessant, müsste man sich angucken, müsste ich mal mit Spielen mal in der Hand haben und einfach mal gucken, was das Ding kann. Und Augmented Reality heißt im Prinzip, du hast quasi erstmal die reale Welt und erweiterst die eben durch virtuelle Inhalte. Das heißt, du musst natürlich dann die Umgebung irgendwo mittracken und erfassen auf verschiedenste Art und Weisen. Ich meine, Google Glass ist in einer sehr, sehr viel einfacheren Version quasi was ähnliches oder eigentlich das gleiche, aber es ist sehr, sehr viel weniger Hardware, Power und kleinere Displays und bla.
Genau, HoloLens, so heißt das Ding.
HoloLens hieß das Ding, genau. Und ja, weiß ich nicht, könnte interessant sein. Wie gesagt, muss ich in der Hand haben, muss ich mir angucken, um da wirklich irgendein sauberes Urteil drüber abzugeben. Aber ich meine, im Endeffekt ist es von Microsoft und Hardware und Microsoft. Habe ich jetzt nicht unbedingt die besten Erfahrungen.
Naja, Xbox.
Okay. Ich habe kein Xbox.
Naja, es ist auf jeden Fall kein total Reinfall.
Es ist halt bloß hässlich. Es ist halt bloß hässlich und ich meine, gut, hässliche Hardware können sie auf jeden Fall.
Auch wenn sie sich in letzter Zeit auch da auf Xbox-Terrain nicht sehr schlau angestellt haben. Das waren aber halt keine Hardware-Probleme. Ich nur so gesagt, Xbox 180, das gab ja da vor einem Jahr diesen Aufschrei, dass worum ging es da gleich? Da hatten sie irgendwas gemacht und dann ziemlich schnell wieder zurückgerudert.
Ach so, ja, wegen keine Spiele verleihen und so ein Scheiß.
Ach ja, gut.
Das hat aber PlayStation, also Sony, auch gemacht. Also da schenken sie sich gegenseitig nichts.
Nee, Moment. Nee, Sony ist ja da quasi reingesprungen, hat quasi richtig schön rumgetrollt und haben dann gesagt so, und übrigens, bei uns könnt ihr die Spiele auch verleihen.
Ja, aber das ist, die sind beide...
Ja, die nehmen sich nichts. Ja. Die wollen wollen damit Geld verdienen, aber...
Apropos unschöne Dinge in der Spielewelt. EA hat Maxis geschlossen.
Oh, ich wollte gerade sagen, EA hat wieder einen neuen Release gemacht, aber...
Nee, ja, EA hat Maxis geschlossen. Das ist, sagt das erstmal vielen Leuten nichts, aber Maxis ist das Studio, das die Sims und SimCity entwickelt hat. Mhm. Also zwei, ich sag mal so, für EA doch recht erfolgreiche Marken.
Auch wenn ich so an den letzten SimCity-Teil denke, der ja vom Launch her jetzt auch nicht so ausgereift ist, was eigentlich ziemlich gut zu EA passt.
Haben sie drei Sims-DLC rausgehauen und haben sie das Geld wieder reinbekommen.
Naja, trotzdem. Also, weiß ich nicht. Also, es ist schade um das Studio. Ich meine, SimCity spiele ich seit, oder habe ich gespielt, das ist diverse Monate, Jahrzehnte her, wo ich halt wirklich mit SimCity 1 angefangen habe, damals auf einem, ich glaube, einem Amiga oder einem C64, ich glaube, auf einem Amiga war's. Finde ich schade, dass Maxis jetzt eben auch weg ist, was halt auch so sich einreiht in einem ganzen großen Haufen von einstmals relativ großen Gameschmieden. Also, da hat
BioWare.
Da hat die EA schon einen relativ guten Track Record.
Ja, es gab so eine Liste von Studios, die EA gekauft hat und dann geschlossen hat. Es sieht so ein bisschen aus wie so das gierige Kind, das die Verpackung aufreißt und die dann wegwirft. Also sie kaufen sich die Lizenzen zu den erfolgreichen Spielen wie SimCity und Sims und ich weiß gar nicht, ob die Leute dann entlassen wurden oder wurden die dann einfach direkt in EA eingegliedert?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur so am Rand als Notiz mitgekriegt, dass sie jetzt eben Maxis geschlossen haben. Aber du glaubst nicht, dass es Ubisoft anders macht? Also nee, wir wissen offiziell, dass es Ubisoft nicht anders macht. Das sind halt große Spielehersteller. Ich meine, gut, ich kenne EA, also Electronic Arts, wie sie früher noch hießen und auch ausgeschrieben wurden, als kleine Klitsche, die irgendwie in kleinen schwedischen Clubs gespielt haben. Und ich kenne, glaube ich, noch so die ersten Spiele, die wirklich Electronic Arts rausgeschmissen haben. Und die waren da auch irgendwie mal so eine kleine Klitsche. Und ja, mittlerweile ist es halt ein Multi, ich weiß nicht, Millionen, Milliarden Unternehmen. Und ich sag mal so, an der Firmenspitze und der Firmenleitung sitzen keine Gamer mehr oder keine Spieleentwickler mehr. Sonst würden die solche Scheiße einfach nicht machen.
Nee, EA ist ganz, ganz schlimm. Also es ist
mehr Ubisoft ist genauso schlimm.
Wurde EA nicht zu einer der unbeliebtesten Firmen gewählt?
Nee, ich glaube, es war Ubisoft, vor allem wegen ihrem CEO Rick Kotick. Der, ich sag mal so, für Menschen, die sich mit Computerspielen beschäftigen und sich dafür interessieren. Ja, ich sag mal so, ich würde den Menschen als jetzt nicht unbedingt Sympathen bezeichnen. Der sieht halt einfach bloß die Zahlen auf Papier und mit was der das macht, ist dem völlig egal.
Aus marktwirtschaftlicher Sicht geht mir ja wirklich diese von den großen Spieleherstellern diese Sache auf die Nerven, quasi einfach mal Konkurrenten auszuschalten, indem man sie zuerst aufkauft, dann quasi dadurch das Konkurrenzprodukt unter seine eigene Flagge labeln kann und dann an der langen Hand verhungern zu lassen.
Ja.
Das ist einfach nicht schön und das nimmt auch für meinen Geschmack wahrscheinlich ein bisschen, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen sehr schwarz mal, aber ein bisschen Vielfalt aus dem Markt raus.
Das ist nicht bloß bei Computerspielen so, das ist überall so, das ist halt Kapitalismus, der funktioniert halt so und das kann man entweder gut finden oder eben nicht, aber ja, das ist halt realer Kapitalismus, der ist halt so. Kauf dein
Konkurrenten der Kapitalismus.
Auf. Ja, kauf deinen Konkurrenten auf und mach ihn platt. Also,
noch gibt's zum Glück genug Kleinvieh und also genug Indie-Entwickler und die wird's wahrscheinlich auch immer geben, weil die im Zweifel zu klein sind, um die alle aufzukaufen und deswegen wird's auch wahrscheinlich so Sachen wie die Coding Monkeys immer geben und immer noch
genug
Spiele, dass Indie-Fresse quasi immer Coding noch Monkeys berichten kann.
Coding Monkeys sind aber auch ein komplett anderer Markt wie der, auf dem sich in der Hauptsache EA und Ubisoft und die ganzen Großen auslassen und bewegen. Also ich meine, dieser ganze Mobile-Markt ist nochmal was anderes, weil du da, sag ich mal, selbst mit einem sehr, sehr kleinen Team, also von, was weiß ich, 2 Mann, 3 Mann, da schon relativ viel reißen kannst, was du halt bei einem Computer, also bei einem ausgewachsenen Computerspiel, ich weiß, wie viel Arbeit hinter irgendwie solchen Entwicklungen steckt, und ja, das kannst du halt einfach dann bei PC spielen, wo du halt, oder bei Konsolenspiele sind eh nochmal eine andere Welt, weil du dann die ganzen Developer-Kits brauchst, dann brauchst du, also wenn du für Nintendo entwickeln willst, dann ist das eh nochmal ein komplett eigenes Kapitel. Und ja, aber selbst für PlayStation oder Xbox, das ist halt nochmal ein komplett anderer Aufwand, wie jetzt irgendwie Mobile Games zu machen. Die großen Hersteller haben mittlerweile ihre Mobile-Sparten. Also EA, Ubisoft und bla. Aber das sind auch meistens externe Entwickler, die das dann machen.
Ja, stimmt. Wie gesagt, hast du einen guten Punkt, weil zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, Rules wurde quasi fast komplett von zeitweise im Alleingang produziert.
Mhm. Ja, und die.
Also zumindest erstmal die Hauptspielidee und wie das so funktioniert, hat er quasi allein entwickelt.
Ja, also. Ich meine, die Firma, für die ich arbeite, die hat auch irgendwann mal ein Spiel gemacht, was ich bis heute immer noch ganz nett finde, aber.
Und dann finde ich es krass, was so ein Spiel wie Rules dann halt für einen Erfolg auch eingefahren hat. Die waren ja zeitweise bei uns in Deutschland waren die auf dem App Store auf Platz 1 bei Spielen, bei den USA waren sie auch in den Rankings ziemlich hoch gelandet.
Ja.
Das ist schon beeindruckend.
Ja, gut, auf deine, oder halt.
Sie haben es ja sogar ins Apple-Feature geschafft.
So relativ, also vom reinen Spielprinzip relativ simple Spiele wie jetzt 2048 oder wie hieß eigentlich das Originalspiel? Threes. Ja, die sind von der ganzen Spielmechanik halt relativ simpel und einfach. Du kannst es halt relativ schön schnell irgendwie mobil wegspielen, aber das ist halt ein komplett anderer Markt und den kann man eigentlich mit dem PC-Konsolenmarkt ja überhaupt nicht vergleichen. Weil du musst dann eben auch gewisse oder mehr Spieltiefe bringen oder ja, sei es über Story, sei es über Spielmechaniken und oder sei es halt einfach über Grafiken. Ich meine, es gibt ja immer noch genügend sogenannte Grafikuren, die halt einfach bloß ja Eye-Candy sehen wollen.
Grafik, so Dinge wie Threes und Rules für mich auch in die Sparte reinfallen, easy to learn, hard to master.
Mhm. Ja, also ich bin mit Rules überhaupt nicht warm geworden. Ich bin da irgendwie über die ersten 5 Level nicht rausgekommen.
Hast du jetzt noch mal mit dem Update gespielt? Da haben sie ja einige quasi Noob-Erweiterungen reingebracht. Entweder
du kannst ohne
Zeit spielen oder du kannst mit mehr Zeit spielen oder sowas halt.
Nee, keine Ahnung, habe ich nicht nochmal.
Ich kann das sagen, weil ich selber ein Noob in dem Spiel bin und immer ohne Zeit spiele.
Ja, das Ding ist halt einfach dabei. Ich habe einfach über den Tag nicht genügend Zeit, um mich da irgendwie damit zu befassen und ja. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie täglich Bahn oder Bus fahren würde, ja gut, dann wäre es vielleicht für mich interessant. Mhm. Bahnfahrten verbringe ich immer noch mit 2048, lustigerweise. Und ja.
Ist auch geil, okay. Das Spiel.
Ja, ist immer noch cool, also es macht immer noch Spaß.
Ja, aber wo wir gerade ich Trees besser finde, weil es halt schwieriger ist, irgendwie durch die Einsen und Zweien und dadurch, wie die Blöcke reingeschoben werden, hast du halt nochmal irgendwie andere Schwierigkeiten. Weil sie jetzt auch mittlerweile, nachdem welche Zahlen du in deinen Blöcken am höchsten hast, auch nicht mehr mit 1, 2 oder 3 anfangen, sondern direkt mal eine 24 oder eine 48 oder je nachdem raushauen.
Das ist gemein.
Und dann hast du halt mitten in deiner fein aufgearbeiteten Strategie auf einmal so einen Klotz drin stehen, den du erstmal wieder wegarbeiten musst.
Ja. Aber wo wir gerade schon bei Spielen sind, ich würde jetzt einfach mal meine Spiele-Picks reinschieben. Nämlich Besiege und Infinifactory.
Bei dem einen weiß ich, was es ungefähr ist, bei dem anderen noch überhaupt nicht.
Ich fange mal mit Infinifactory an, weil die Geschichte ist ganz interessant. Also es gibt einen Spieleentwickler, der hat Infiniminer angefangen. Das könnte man jetzt ganz salopp als Minecraft-Klon anfangen. Der Witz ist aber, er hat vor Minecraft damit angefangen. Und dann kam halt Notch und hat ihn halt vom Markt verdrängt. Also er hatte die Minecraft-Idee vor Minecraft.
Wobei man sagen muss, dass Notch sehr viel schon richtig gemacht hat.
Ja, meine ich also, ja. Aber das wird alles zu dieser Spieleidee.
Außer halt Java zu benutzen.
Genau. Und er hatte dann noch ein anderes Spiel, das hieß Space Jam, wo man chemische Produktionsanlagen als Puzzlespiele in quasi einer Top-Down-Perspektive bauen musste. Also es hieß, da kommt eine Chemikalie raus, kommt die andere raus, jetzt kombiniere die so und führe sie dann in Tank 3. Und er hat beide seine Spielprinzipien vereint und hat daraus Infinifactory gemacht. Das Spielprinzip geht so, du bist auf einer Plattform und dann gibt es verschiedene Outputs, wo so Würfel rauskommen, also zum Beispiel ein Computerwürfel und 2 Solarpanelwürfel. Und dann musst du per Schweißen und Transportbänder und solchen Sachen eine Anlage bauen, die dann quasi die 2 Solarpanelenwürfel an den Computerwürfel dran schweißt, dann hast du einen Satelliten gebaut und dann wird er zu Ablagepunkt 3 gebracht.
Das klingt echt so interessant.
Genau, und dann wird es immer weiter komplizierter, dass du dann, also du musst halt 2 Solarwürfel an einen Computerwürfel ranpacken, aber es kommen gleichzeitig immer ein Solarwürfel und ein Computerwürfel raus. Und dann musst du halt schauen, dass du die Computerwürfel so verteilst, dass da kein Stau entsteht. Und dass die gleich in Taktung geschweißt werden und dass sie nicht auszusehen alle in einen großen Klotz zusammen verschweißt werden, also dass die immer weiter rollen. Und ja, das wird halt immer weiter komplizierter. Aber was das Spiel erst richtig herzig macht, ist nämlich die quasi Rahmenhandlung, denn du fängst an, du fährst in deinem Auto, du bist Ingenieur und fährst in deinem Auto durch die Wüste und auf einmal erscheint ein großes Licht und du wirst von Aliens entführt. Und diese Aliens geben dir jetzt den Auftrag, du sollst für sie Produktionsanlagen bauen. Und dann kommst du halt in so einen großen Raum und da sitzen halt so drei dicke Kröten und dann wird der König runtergefahren mit so ganz fantastischer Musik und dann erklären sie da was in der Sprache, die du nicht verstehst und auf einmal fällst du durch den Boden in deine Zelle und dann kannst du halt diese verschiedenen Puzzle anwählen. Und dann, wenn du einen Abschnitt geschafft hast, bekommst du einen Preis in Anführungszeichen. Zum Beispiel ein Pokal von einem Mädchen-Fußballmannschaft oder einfach eine Mütze oder ein VHS-Tape, also ein VHS-Kassette Glorious Armpits. Also das ist super lustig, das Spiel. Und es gibt auch, kannst auch so Audiobänder finden, also an manchen Plattformen, wo du die Puzzle lösen musst, liegen die Leichen deiner Vorgänger, die es nicht geschafft haben und dort irgendwie erschossen wurden oder verunglückt sind. Und die haben Failure-Logs, also so Aufnahmen von ihren letzten Minuten. Und dann bekommst du so eine kleine Geschichte, die dann zum Finale hinführt.
Also quasi, die erzählen dir dann, was sie quasi falsch gemacht
haben. Genau, also so zum Beispiel gibt's eine Geschichte von einem, der ist einfach an Altersschwäche gestorben, also der wurde in den 70ern entführt und ist dann halt irgendwann mit 80 gestorben und erklärt so, dass er eigentlich ganz zufrieden ist und auf der Erde auch nicht mehr erlebt hätte und als ziemlich cool findet, dass er da hier Sachen machen konnte. Und oder einfach Leute, es gibt zum Beispiel eine Leiche von einem Hund, also sie haben einmal einen Hund entführt und er sollte dann Anlagen bauen und hat es auch überraschenderweise nicht geschafft. Und diese Rahmenhandlung macht einfach dieses tolle Spielprinzip einfach so herzig und so füllt es mit Leben.
Ja, macht halt viel Motivation aus, weil du halt dann so denkst, ja, ich will ja wissen, wie es weitergeht.
Genau, du willst halt die Geschichte weiterforschen. Das Spiel ist auch noch Early Access auf Steam, also ist noch nicht fertiggestellt. Es ist schon sehr spielbar. Also er schreibt, die Version dieses Spieles, das hätte er als fertig betrachtet, als er mit der Entwicklung angefangen hat, aber jetzt ist er halt soweit, dass er noch mehr machen möchte, aber man kann das Spiel schon auf Steam kaufen, für, ist nicht ganz günstig, 20 €, aber dafür bekommt man schon sehr viel. Und dann gibt's auch noch einen Workshop, wo du usergenerierte Level dir runterladen kannst.
Ich hätte mir dann neulich auch mal noch so ein mehr oder weniger Early Access in Alpha, in Beta.
Ja.
Sich befindendes Spiel gekauft. Jetzt, ich habe endlich mal Kerbal Space gekauft.
Ah, okay. Dann
ey, ich find's echt lustig. Ich habe mir mittlerweile durch irgendwelche Let's Plays und Zeug mittlerweile echt Spiele gekauft, weil ich mir teilweise echt scheppig vorkam, quasi den Content zu konsumieren.
Ja, ohne die Entwickler zu unterstützen.
Ohne die Entwickler zu unterstützen.
Ja, so geht's mir auch manchmal.
Ich bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen, wirklich da mal richtig reinzuspielen. Ich habe irgendwie mal eine halbe Stunde so meine ersten zwei, drei Raketen
explodieren lassen.
Na doch, die eine ist sogar gelandet, die erste. Und die zweite, da wollte ich Verbesserungen bringen und die haben
nicht so richtig. Ich habe es ja nie geschafft, darüber hinauszukommen, einen Körbel aus dem Weltraum zu retten, weil ich immer die Flugbahn verrechnet habe.
Ich bin noch nicht mal bis in den Weltraum gekommen.
Das ist aber einfach, wenn du den Dreh raus hast.
Ja, das ist eben das Problem gewesen, weil den hatte ich noch nicht raus und war mit der Steuerung völlig überfordert und so. Aber ich finde es trotzdem witzig und dadurch, dass ich eben jetzt schon so viele Let's Plays geschaut habe, habe ich dann so gedacht, ja, jetzt gibst du irgendwie mal die paar Euro aus und kaufst dir das. Und wenn du dann wirklich mal Zeit hast, dann setzt dich mal hin und zockst das.
Ja, wartest einfach, bis es fertig entwickelt wird und dann.
Ich glaube, da gibt's schon dann das. Weiß ich nicht, Kerbal Space 2 oder so, bis ich damals, keine Ahnung, also okay. Mal gucken, wenn ich mal Lust habe und Zeit habe, dann setze ich mich da mal richtig mit
auf. Also, genau, also Kerbal Space Programm ist fantastisch kompliziert, wenn man sich da richtig reinfuchst und dann noch so Mods wie realistische Aerodynamik installiert und dann aufpassen muss, dass man nicht in der Atmosphäre verglüht.
Deadly Reentry.
Genau, wir kennen unsere Mods. Aber Infinity Factory ist halt ein sehr schönes Puzzlespiel. Es gibt auch so richtig harte Nüsse, also dass du dann irgendwie mit sich verschiedenen Laufbändern arbeiten musst oder halt einfach so Spielereien machen musst, die so nicht vorgesehen waren, um das Puzzle zu lösen. Und es gibt auch eine schöne Reddit-Community, wo sie dann irgendwie zeigen, ja, ich hab's geschafft, diese Produktion mit einem einzigen Schweißvorgang zu lösen, wo dann nicht das Objekt gedreht wird, sondern die einzelnen Schweißklötze, also so Klötze, wo so ein Laserstrahl rauskommt und wenn du zwei verbindest, dann gibt es halt eine Schweißnaht Und dann werden die so also wird erst die komplette Maschine aufgebaut und dann kommt so von der Seite so die Schweißeinheit, so zack, wie so bei einer richtigen Produktion. Das sieht so fantastisch aus, wenn du sagst, ah, das ist so schön. Das ist, gibt auch diese GIFs von so Maschinen, die so perfekt ineinander greifen. Und diese Befriedigung, die man dabei empfindet, die kann man bei Infinity Factory immer wieder reproduzieren. Es wird dann auch noch, es wird dann auch noch so,
wenn ich mir die Bilder jetzt gerade angucke, sieht das wirklich aus wie ein, ja, wie ein, von der grafischen Gestaltung wie ein Minecraft, was halt viel komplexere Strukturen zulässt, wo du viel mehr Basiseinheiten hast auf einem Block.
Also du kannst halt nicht wie bei Minecraft alles abbauen, sondern nur die Teile dazusetzen, die du quasi im Inventar hast. Es geht dann noch so weit, dass du dann zur Essensverarbeitung eingeteilt wirst und dann musst du zum Beispiel einen kompletten Wal zerlegen. Und dann musst du den Wal so aufschneiden, dass so quasi das Fleisch kommt in eine Produktionsanlage, wo es dann quasi verpackt wird und das Fett in eine andere Produktionsanlage und dann musst du halt quasi den Wal in so Klötze ab unterschneiden. Oder einmal musst du Erdmännchen einfangen und die dann zur Produktion schicken. Und das Problem ist, die bewegen sich und hüpfen vom Laufband wieder runter und dann musst du quasi...
Was Erdmännchen in der Regel ja machen. Genau,
da musst du Tunnel bauen und die dann in ihren Tod schicken sozusagen. Also
ist das ein...
Sehr makaber, aber es ist ultra
lustig. Ist das so eine Art Sandbox-Spiel oder kriegst du da immer die...
Nein, es ist kein Sandbox-Spiel.
...laut der Mission vorgeschrieben, was du machen musst?
Also es gibt quasi die Kampagne, wo du in verschiedene Plattformen kommst und dann verschiedene Aufgaben lösen musst. Und dann es gibt Sandbox-Areas, also wo du eine große Plattform hast und einfach rumspielen darfst. Und dann kannst du dir quasi aus dem Steam-Workshop noch weitere Level runterladen.
Die andere gebaut haben.
Genau. Also es gibt eine Sandbox-Area, aber im Grunde ist es kein Sandbox-Spiel, sondern ein Puzzle-Plattformer, wenn man so sagen könnte.
Also hast du auch so einen, wie hieß dieses Spiel von Microsoft, von Microsoft für PlayStation gibt es dieses Spiel mit, wo du mit dieser Sockenpuppe rumrennst.
My Little Planet.
Ja.
Nee, Little Big Planet.
Genau.
Little Big Planet.
Also hat
ja, so das ein Leid
wie an Little Big Planet mit den User-Generated Content.
Ja, es hat das gemeinsam, dass es das User-Level generieren können, aber Little Big Planet ist ja ein Jump'n'Run im Grunde.
Ja. Nö, würde ich nicht sagen, weil wenn, also das finde ich ja das witzig an Little Big Planet, weil du damit ja, also quasi mit dem Sandbox-Modus und mit dem Logikmodus ja im Prinzip allen möglichen Kram zusammenstöppeln kannst. Also jetzt ja, okay. Ich meine, bei Little Big Planet ist ja eigentlich das Grundspiel nicht das Interessante, sondern quasi das, was man außerdem damit machen kann.
Ja, aber so komplex ist Infinity.
Ich meine, das ist wie Garry's Mod zum Beispiel, was es ja auf der Source Engine gibt.
Ja.
Mit dem man ja auch allen möglichen Scheiß machen kann.
Ja. Nee, also so komplex ist es nicht. Du kannst halt deine Fabrikanlagen bauen und dann irgendwie tolle Fabrikanlagen bauen, wo du dann richtig irgendwie, keine Ahnung, es gibt ein Level, wo du dein eigenes Apartment bauen musst, also bis in so einer kleinen Zelle. Dann kommt dann ein Level, wo dann quasi aus einem Spender kommt dann der Boden, dann kommt aus dem anderen der Flachbildfernseher und du musst es quasi in einem Schweißverkörnung das komplette Apartment einmal so zack zusammenschweißen und dann wird es abgeliefert.
Also da hast du quasi so diesen hey, ich habe Feuer gemacht Moment dabei.
Genau, und dann ist es halt mehr so der es funktioniert. Nein, da staut sich was und das schiebt dann die anderen Teile weg und dann funktioniert's nicht mehr.
Solche Momente habe ich ja dann doch immer noch hin und wieder bei mir auf Arbeit. Also ich bin ja eigentlich Grafiker.
Ja.
Und kommen aber immer mehr und mehr in die Verlegenheit, dass ich hin und wieder mal Sachen wirklich selber programmieren muss, beziehungsweise jetzt die Woche musste ich mich notgedrungen mit Xcode und halt iOS-Geschichten auseinandersetzen. Und der Moment, wenn du was machst, dir quasi einen Weg dahin denkst, du das umsetzt, dann quasi auf Compile drückst und das dann tut, was du dir gedacht hast, Das ist so genau der Moment, den ich immer wieder faszinierend, immer wieder toll finde.
Ja, genau so funktioniert's.
Und genau mit dem Belohnungsschema arbeiten halt solche Spiele auch.
Also es ist halt dann hast du dich so eine Ecke gedacht, also du hast so komplette, und hier muss auch ein Teil ran und dann weißt du gar nicht, ja, kannst du diese Maschine gar nicht mehr in ihre Gesamtheit verstehen, weil du immer wieder Teile angebaut und umgebaut hast, dass es halt jetzt in dem Moment funktioniert und dann drückst du auf Start und Teile fangen an rauszukommen und du musst halt immer 10 Einheiten bauen und so die ersten 5 klappen noch und dann ist irgendwas in der Taktung falsch. Und dann ist irgendwie ein Teil zu viel angeschweißt und es ist, jetzt ist es einfacher in dem Punkt, das komplette Level zu resetten, anstatt die Maschine wieder auseinanderzubauen, weil du dich so verdacht hast.
Naja, das ist dann so, my code doesn't work, I have no idea why. Und dann halt das Gegenstück, my code works, I have no idea why.
Genau. Und dann hast du, dann habe ich halt manchmal so Probleme, wo ich dann den Überfluss einfach über die Kante rausschmeiße. Also wirklich, okay, alle Teile, die nicht gebraucht werden, werden einfach in den Abgrund geschmissen. Ist mir egal, der Level-Erfolg wird nach Footprint berechnet, also wie viel Fläche deine Maschine einnimmt und wie viel Cycles, also wie lange du brauchst, um 10 Teile davon zu produzieren.
Mhm. Interessant.
Aber es wird keine Verschwendung angerechnet, also noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch geändert wird.
Möglich, so als nochmal Metrik im Spiel, um quasi Komplexität und vielleicht auch einen Schwierigkeitsgrad dann.
Und es hat noch ein sehr, also die Kampagne hat noch eine sehr überraschende Wendung, die ich aber nicht verraten habe. Es gibt halt auch so, wo du denkst, so, okay, sind die jetzt du weißt auch nicht, was die Aliens wollen, die sprechen halt in einer Sprache, die du nicht verstehst und es gibt auch keine Untertitel. Und dann hast du so, okay, ich baue hier Satelliten und irgendwie Nahrungsmittel, okay, und auf einmal musst du irgendwie Raketen bauen und bewaffnete Drohnen. Und du denkst dir, okay, greifen die damit jetzt die Erde an, bin ich der Architekt der Untergang meiner Rasse? Du denkst dir halt die Geschichte dazu.
Siehe Staffelende Doctor Who, 3. Staffel.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das ist Infinity Factory. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ein anderes Spiel, was mir ähnlich viel Spaß gemacht hat, wenn man dort auch verrückte Maschinen bauen darf, Besiege, also Belagerung auf Deutsch, ist ein Belagerungsmaschinenbau-Simulator.
Ich fand's lustig. Ich habe das Spiel auch schon auf dem Schirm gehabt. Allerdings durch irgendwelche sehr seltsamen GIFs, die ich auf 9gag gefunden hatte, wo ich mir dann so gedacht habe, what the fuck, das sieht aus wie ein Spiel. Okay, das ist ein Spiel. Wie heißt dieses Spiel? Also quasi so der nächste Reflex ist, wir gehen in die Kommentare und gucken mal, wie dieses Spiel jetzt heißt. Ja, und großartig. Also ähnlich, glaube ich, lustig wie Kerbal, anders lustig, weil ich
mein, es hat halt auch diesen makaberen Humor wie Kerbal. Also das ist so, du bist in einem Mittelalter-Setting, aber das ist so ein bisschen abstrakt, also du hast so einzelne Häuser und mal eine Grasfläche, aber sonst ist es halt grau und grau, also es ist so ein bisschen Mischung zwischen Blaupause und Mittelalter. Und da du musst halt irgendwie, sagen wir so, ganz simpel, ramme das Stadttor ein oder zerstöre dieses Dorf. Und dann hast du halt also so Holzplanken und Räder und dann baust du halt irgendwie so erstmal so einen simplen Rammbock und dann funktioniert das zuerst, aber dann musst du einen Steinturm zerstören, dann musst du halt irgendwie ein Katapult bauen, das du mit einer Bombe bestückst und also du baust es halt, dann drückst du auf Start und dann kannst du halt diese Maschine kontrollieren, indem du sagst, okay, diese Spannfeder muss sich jetzt zusammenziehen, damit das Katapult feuert. Und wenn du Glück hast, triffst du und wenn du Pech hast, explodiert dann die ganze Maschine, weil der Zug zu stark ist und irgendwas bricht und die Bombe auf deiner Maschine losgeht. Und das ist halt, und immer wenn du was bauen kannst, natürlich, das Internet, es baut Penisse. Und dann hast du halt eine Kanone, die halt aussieht wie ein Penis. Oder
Flugmaschinen. Also ich habe da echt schon das wildeste Zeug gesehen, dass da Leute wirklich irgendwelche Flugmaschinen gebaut haben, so Da Vinci-Style und die dann wirklich im Endeffekt im Spiel funktioniert haben. Also hast auch wieder so dieses, hey, ich habe Feuer gemacht, Belohnungsprinzip.
Die Flugmaschinen sind halt noch viel besser, weil du hast halt so Da Vinci-Propeller, also Da Vinci hat ja so einen Schneckenpropeller sich mal ausgedacht, der hat mir ja bewiesen, mit modernen Materialien funktioniert hätte und den haben sie halt ins Spiel übernommen. Und wenn du dann halt einen Propeller an dieses Teil machst und dann kann das halt fliegen, wenn der Propeller nicht zu viel Traglast hat. Und dann hast du auch so noch so die Decoupler, also du kannst halt Sachen aufgreifen und dann loslassen. Und dann haben halt Leute einen Apache-Helikopter nachgebaut, der mit Raketen schießt und Bomben fallen lässt. Und es gibt auch ein Level, wo du zum Beispiel nicht zerstören musst, sondern klaue diesen Stapel Holz und bringe ihn auf diese Klippe. Und dann musste ich einen Gabelstapler bauen. Und das ist halt so lustig, weil du dann fährst du da so hin und dann greifst du das und dann musst du das so drehen und hoffst, dass du deine Maschine dabei nicht umfällt, weil das ist alles immer sehr, sehr wackelig. Und ich habe zum Beispiel gestern Abend damit zugebracht, okay, wie stark muss ich das jetzt mit Metallen verkleiden, damit die Bombe in einem Holzkäfig explodiert, ohne dass der Holzkäfig dabei zerstört wird. Und ja, solche Sachen macht man dann. Oder ich habe auch eine Zwille gebaut, also eine Art Balliste, wo eine Steinkugel eingespannt wird und wenn man die Maschine startet, dann wird es quasi so weggeschnipst. Mhm. Dann habe ich Bowling mit Soldaten gespielt. Und das Spiel sieht wunderschön aus, also man kann es zum Beispiel in Zeitlupe abspielen und dann sieht man wirklich, bei den Explosionen gibt es dann so Hitzewellen, also dann sieht man richtig diese Hitze von der Explosion, also die Explosionen sehen wunderschön aus in diesem Spiel.
Ja, ich meine, hey, das Spiel ist dazu da, dass du Sachen kaputt machst.
Genau, und dann
das dann noch halt ordentlich zu zelebrieren, wie Dinge kaputt gehen, ich meine.
Du hast halt immer so Bogenschützen und kleine Soldaten, die dann, das sind halt so ein bisschen pummelige Soldaten, die dann rumhüpfen um deine Maschine und die dann angreifen. Und ja, dann kannst du halt so, zum Beispiel nenne ich gerne den Sensenmann, einfach eine drehende Konstruktion, an dessen Ende du Klingen befestigst. Und dann fährst du einfach in die Menge rein und mähst die nieder. Und die machen dann so platsch und dann explodiert so eine kleine Blutkugel. Also das Spiel ist ultra makaber, aber auch sehr, sehr lustig, halt so mittelaltermäßig makaber.
Okay.
Und du kannst halt, entweder kannst du halt dir Spaß haben, indem du einfach kleine Ritter mit Kugeln überrollst, oder du kannst daran Spaß haben, dass du einen AT-AT-Walker nachbaust, was ich auch schon gesehen habe. Also in Lebensgröße, der dann läuft und den Todesstern angreift. Also kann da sehr viel Scheiß mitmachen.
Nett. Und also ist das ein Spiel, was offensichtlich sehr schöne Bilder auch produzieren kann.
Genau, also richtig, wenn man mal auf Reddit geht oder so und nach Besiege-Bildern sucht, dann sieht man die besten Maschinen überhaupt.
Und Penisse.
Und Penisse, ja. Und das ist auch nicht so teuer, das kostet nur 7 €. Also das kann man auch für einen schmalen Euro, wie man so schön sagt, erwerben. Und wobei läuft auch auf dem Mac. Also die Anforderungen sind nicht so hoch.
Und sehr schöne Bilder. Willst du noch einen Punkt bringen? Oder?
Nee, klar, ich hätte da jetzt gerade noch einen kurzen dazu gegeben. Ja. Wo ich da einfach so in letzter Zeit schon bei den Spielen einen gewissen Trend, glaube ich, sehe. Dass diese Bauen, Erforschen,
ach so, ja.
Zusammen, also dieses, also es ist schon zu einem gewissen Teil irgendwo Sandbox-like, also dass du Dinge zusammenstecken musst und so. Und vor allem, also was du vielleicht auch bei dem anderen Spiel, bei dem Infinity Factory, hattest, das ist halt einfach, dass es dann eben das sogenannte nutzeruntypische Verhalten gibt. Ja. Das heißt, du kannst die Logik vom Spiel halt zu einem gewissen Grad immer noch überlisten beziehungsweise austricksen und andere Dinge da eben machen oder beziehungsweise ja die Logik irgendwo noch
ja und die Nutzer stellen halt auch so Rätsel, dass du die Logik dieses Spiels überlisten musst, um dieses Spiel um das Rätsel zu schaffen.
Ja, das ist
also zum Beispiel kannst du Dinge nicht hochheben. Also du kannst Dinge nur nach oben befördern, indem darunter ein Propeller ist. Aber wenn die Dinge schon am Boden sind,
dann ist es natürlich schwierig,
genau, dann Propeller. Und dann musst du halt irgendwie das schaffen, damit die quasi einen Block hoch auf das Fließband befördert werden. Und das kann das Spiel so nicht, aber Leute haben es geschafft.
Ja, ja, klar. Und das ist halt einfach das Interessante dran. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, warum sich Leute mit solchen Spielen beschäftigen. Eben wie Kerbal Space, wie Infinity Factory.
Ja, genau.
Jetzt eben Besiege, was halt auch da ein wahnsinnig tolles Beispiel ist. Oder eben das Little Big Planet, was da eben auch in die Richtung geht, weil da haben teilweise Leute auch so krasse Sachen gebaut.
Was noch ein nettes, ganz kurz, was ein nettes Feature von Infinity Factory ist, die haben eine direkte GIF-Integration. Also du kannst direkt aus dem Spiel GIFs erstellen.
Oh, wow. Schön.
Ist jetzt ganz neu erstellt worden, damit, weil die Leute teilen sich halt gegenseitig ihre ihre Fabrikanlagen und es gibt auch auf Reddit so Wettbewerbe, wer hat den kleinsten Fußabdruck in dem und dem Level. Und es gibt dann so Monatssieger, also da ist schon richtig Wettbewerb drin.
Ja, und ich meine, das ist halt einfach mal für einen Spielehersteller einfach unglaublich toll, weil...
Ich glaube, das macht nur einer. Also der Entwickler ist Tektronix und ich glaube, das ist nur ein Typ.
Das ist ein Typ, Hut ab. Nee, aber das ist halt ja für den Spielehersteller, egal wie viele Leute, das sind einfach mal kostenlose Werbung und tolle PR. Also
ja, klar, auf jeden Fall.
Ich meine, solche Spiele wie, weiß ich nicht, eben Garry's Mod oder eben Besiege, also wie gesagt, ich habe Besiege halt wirklich über irgendwelche GIFs bei 9GAG überhaupt erst von dem Spiel erfahren und hab dann so gedacht, hey, geile Scheiße, was ist denn das? Ja, geht eigentlich nicht besser.
Ja.
Wie gesagt, und das, was ich vorhin am Anfang noch meinte, so von wegen, ja, dass das Notch halt mit Minecraft sehr viel richtig gemacht hat, ist halt einfach, dass er teilweise sehr, sehr gut auf die Community und auf die Leute, die es halt schon gespielt haben, gehört hat und so, hey, wir hätten gern das und das. Und es ist dann halt irgendwann mit reingekommen.
Ja, zum Beispiel mit den Pistons, also dass Leute, die erst Pistons reingemacht haben und die dann ins Hauptspiel, das ist ja immer so, also gerade bei so Early Access Titeln, wenn dann, oder bei, sieht man gerade bei Kerbal Space Program, da werden in den neuesten Versionen immer eigentlich schon fast Großteil immer Mods, also die beliebtesten Mods aus der Community als Spiel übernommen.
Ja, klar. Finde ich halt relativ gut und auch relativ schlau von den entsprechenden Studios einfach zu sagen oder von den entsprechenden Leuten, je nachdem wie viele es sind, zu sagen, okay, wir öffnen uns prinzipiell von vornherein für Mods einfach. Ja, du siehst da Deadly Reentry und diese ganzen Mods, die es da mittlerweile für Kerbal Space gibt, das ist der helle Wahnsinn. Ja. Also ist prinzipiell gut, du baust dir dadurch wieder eine Community auf, wo dann wieder Leute dazukommen, die halt den anderen Part machen, die dann sagen, okay, hey, mal gucken, was man damit noch machen kann und dann machen wir halt einen Mod raus und ja, geht eigentlich nicht besser. Und das ist halt auch das, was Eric ja eingangs auch schon erwähnt hat, so von wegen mit diesem Indie-Sektor, der mittlerweile doch wieder sehr, sehr stark geworden ist. Ich meine, früher war es halt wirklich so, dass Leute Spiele programmiert haben, die in irgendwelchen Kinderzimmern oder in irgendwelchen Schlafzimmern saßen und da ihre Spiele programmiert haben. Und das war auch mal irgendwann Electronic Arts gewesen. Ich meine, die haben auch mal so angefangen. Ja, darf man nicht vergessen. Auf, ich glaube, Amiga oder C64-Zeiten.
Ja. Ich finde das schon immer interessante Geschichten, die da so rauskommen, wenn sich um ein Spiel nur genug Community bildet. Mhm. Wie zum Beispiel, es gab ja von Blizzard, gab es ja Warcraft 3, und dafür gab's ja dieses Editor-Tool. Und dann haben halt Leute irgendwie angefangen, ja, so verschiedene Sachen zu entwickeln und Karten zu erstellen, und dann ist ja daraus quasi erstmal das Genre Dota entsprungen. Also quasi ja, Dota ist ja quasi komisch aus einer Warcraft 3 Map. Mhm. raus entwickelt worden.
Ja, oder Tower Defense, was ja ähnlich gewesen ist, was sich da quasi so aus dieser Warcraft 3 Geschichte erstmal quasi rauskristallisiert hat.
Oder der Trend, dass bei Minecraft Adventures Map erstellt wurden und dann Minecraft diesen Modus direkt nativ eingebaut haben, dass man Maps erstellen kann, die man nicht meiden kann, sondern halt erleben kann. Mhm. Also was so nicht vorgesehen war.
Dann aber halt auch der Zug, dass Blizzard quasi gesehen hat, okay, die Dota, das geht ja so richtig ab, also dann adaptieren wir das mal zurück und entwickeln ein eigenes Spiel auf der Basis, und seitdem gibt's Heroes of the Storm.
Wobei, ja, also Blizzard waren ja da schon ein bisschen late to the party, also, weil, ich meine, da hat sich dann halt Dota und so das ganze Genre schon eigentlich ziemlich erfolgreich etabliert gehabt. Ich fand's halt von Anfang an relativ interessant, Spiele, die mir die Möglichkeit gehabt haben oder gegeben haben, dass selber Dinge an dem Spiel zu verändern und eigene Inhalte da reinzubringen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit dem Texteditor da saß und irgendwelche Screentexte von Civilization 1 editiert habe, weil ich es halt einfach lustig fand, so quasi die Ideen, die ich für das Intro, wo dann halt einfach bloß Text angezeigt worden ist, zu ändern und da irgendwelchen Bullshit hinzuschreiben. Oder ich habe zum Beispiel die Spiele Descent 1 und 2, die waren halt cool, die hatten halt schon einen Level-Editor, der war relativ einfach, also du hast im Endeffekt eigentlich nur Würfel und Quader aneinander gesetzt, konntest da dann halt Texturen einstellen so, und ich habe da echt Stunden und Tage damit zugebracht, irgendwelche Labyrinthe und Level zu bauen, die halt dann irgendwie mehr oder weniger cool waren. Und ja. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo du selbst als Spieler eigene Inhalte in solche Spiele reinbringen kannst, ist das für mich, finde ich, ein riesengroßer Gewinn. Ich meine, der eine oder andere, also der eine mag es, der andere nicht.
Wenn man sich die krasse Minecraft-Community anguckt, ja, was da aus diesem relativ einfachen Spielprinzip alles gemacht wurde. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen so der Trick, dass man beim Grundspiel so wenig wie möglich Vorannahmen gibt, dass sich so viel drauf entwickeln kann auf verschiedensten Metaebenen.
Die Vorannahme vielleicht nicht mal unbedingt. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass du wirklich die Möglichkeit zum Customizing hast, also zum Modden hast. Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich habe in meinen Early Days als Grafiker habe ich halt an irgendwelchen Simulationssoftware-Dingsies gearbeitet und ich weiß, dass es zum Beispiel für das eine Ding einen sogenannten Blutpatch oder eine Blutmod gab, wo du halt dann im Prinzip dann auf sehr, sehr brutale Art und Weise, also im Spiel bist du eigentlich dafür bestraft worden, wenn du irgendwelche Passanten umgefahren hast. Und das haben Leute dann halt wirklich bis zum völligen Exzess ausgebaut und haben umgebaut und das wurde dann halt wirklich Blut gespritzt und das war wie ein Splatterfilm. Natürlich nicht, dass ich das befürworten würde, irgendwelche Passanten umzufahren, aber ja, und die Leute hatten deswegen eben so massiv Spaß an dem Spiel, weil die eben die Möglichkeit hatten, das Spiel für sich zu verändern. Und es war zum Beispiel relativ lustig, dass sich dann Leute wirklich hingesetzt haben und in dem Spiel angefangen haben, selber Grafikassets und Modelle zu erweitern, die dann quasi zu uns rübergeschoben haben. Dass wir die dann quasi ins normale Package einbauen. Also jetzt nicht das Blutspritzen, sondern zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Häuser oder Straßen oder was weiß ich. Der eine hat eine Laterne gebaut, die halt besser aussah wie die in dem Spiel gewesen ist. Und ja, gut, damals hat er halt irgendwie die Möglichkeit gefehlt, sowas ordentlich einzubasteln. Ja.
Und in Minecraft gibt's halt hier die verschiedensten Sachen, die sich da entwickelt haben, von Hunger Games Sachen über wir nehmen uns einen Server und bauen einfach irgendwas zusammen, wie zum Beispiel wir bauen einfach mal Stormwind nach, detailgetreu wie möglich und haben sich die verschiedensten Dinge entwickelt.
Das finde ich interessant. Gut, ich meine, bin ich halt dann wieder so von Berufswegen, also ich meine, die Leute, die sich hingesetzt haben, diese ganzen Shader-Packs und was weiß ich, Texturen-Packs da in Minecraft zu machen, weiß ich nicht, also das ist teilweise echt Wahnsinn, das ist teilweise sehr, sehr gute Arbeit, ich meine, ja, das eben noch aus dieser, ja, doch ziemlich beschränkten und teilweise ziemlich üblen Engine, die da unter Minecraft so tickt, dann quasi rauszuholen mit Algorithmen und mit, was weiß ich, Shadern und weiß der Teufel nicht was. Ich meine, Minecraft mit irgendwelchen Mods kann echt saugut aussehen. Also
ja, also gibt's ja diesen Unrealistic Shaders Mod oder wie er heißt. Und wenn du da einen leistungsstarken PC hast, dann das kannst du da schon cinematisch was machen. Also es gibt Leute, die sich für 3.000 Euro einen PC kaufen, nur damit sie Minecraft spielen können.
Ja gut, das liegt aber daran, dass Minecraft halt teilweise ziemlich lahm ist, was wieder an Java liegt, was da halt unten drunter rumtickt. Aber ich meine, auf der anderen Seite guckt ihr zum Beispiel Skyrim an. Skyrim ist jetzt auch nicht mehr unbedingt das modernste Spiel. Es gibt immer noch Extreme, die diese HD-Shader-Mod-Zeug entwickeln, wo du halt dann
Skyrim
anguckst und dir dann so denkst, wow.
Skyrim ist immer noch aktuell, das wundert mich. Also ich lese immer wieder so, ja, die haben jetzt das und das gemacht oder irgendwie den
es gibt ja jetzt die Online-Version davon.
Nein, aber Skyrim an sich, nicht der Elder Scroll Online.
Naja, genau.
Elder Scrolls ist ja ein Reinfall, Elder Scrolls Online. Das haben sie jetzt Free-to-Play gemacht, weil sie es nicht irgendwie hingekriegt haben.
Ja, sie haben es halt einfach nicht losgekriegt.
Ja, genau. Aber Skyrim war halt gut und man kann jetzt ja auch Drachen reiten und heiraten und Haus bauen und solche
Sachen. Ja, aber was halt am Anfang auch alles Mods gewesen sind.
Ja. Ne? Habt ihr davon gehört, dass sie jetzt bei Reddit ein Civ-5-Match mit 42 Parteien gestartet haben?
Ja, das fand ich sehr, sehr
interessant. Nur Bots.
Du hast das bestimmt auch bei den Raketenbunden gehört, gell?
Nee, ich hab's bei Kotaku gelesen.
Ah, okay. Nee, ich hatte es ja irgendwie über Raketenbohnen irgendwas.
Die habe ich letzter Zeit schriftlich vernachlässigt. Ich will immer die Morningshow sehen, aber dann verschlafe ich es trotzdem immer. Oder habe keine Zeit.
Du bist der typische Student, ne? Morningshow läuft, dann bin ich schon aus dem Haus und
ja, die letzten zwei Tage konnte ich halt nicht, weil ich keine Zeit hatte. Das ist immer das Dilemma. Entweder ich muss früh aufstehen, weil ich weg muss, oder ich schlaf lang.
Kann ich verstehen, ich würde mich dann wahrscheinlich auch eher, wenn ich nicht aus dem Haus muss, dann für lange schlafen entscheiden.
Auf jeden Fall, also dieses C5-Match haben sie halt die Welt, also so eine Map, wo die Welt in so einem großen Maßstab nachgebaut wurde und haben halt die ganzen Länder realistisch verteilt, haben auch mit Mods Länder, also Kulturen eingebaut, die es nicht so gibt, so dass quasi realistisch alle Länder besetzt wurden, und dann haben sie halt Bots quasi auf alle Länder angesetzt, und jetzt spielen die halt gegeneinander.
Und die haben, glaube ich, sogar noch die Bots so gewisse Eigenschaftsprofile bekommen.
Ne? Es gibt zum Beispiel keinen Kultursieg, also man muss über Vernichtung.
Naja, also gehen. Es muss wirklich das ganze Ding ist auf Kampf ausgerichtet. Was aber auch wieder so ein Ding ist halt auch wieder User-Generated Content. Also
ja.
Die Leute haben halt einfach Spaß dran, auszuprobieren, was sie mit den Werkzeugen, die sie bekommen, machen können.
Wisst ihr, warum Gandhi in C5 so aggressiv ist? Also es ist immer der Witz, dass Gandhi ja immer der Erste ist, der Leute mit Nuklearwaffen angreift und immer sehr schnell dabei ist.
Ich bin seit Civ 2, glaube ich, raus. Also, keine Ahnung.
Also es gibt so den Running Gag, dass Gandhi der aggressivste, manchmal der aggressivste Spieler ist. Und das ist so, weil sie Gandhi das Friedlichkeitslevel auf maximale Stufe gelegt haben.
Und der will halt Frieden haben.
Nee, das Aggressivlevel haben sie quasi auf null gelegt. Und das ist bei den Spielern immer so fluktuierend, also dass es immer so unterschiedlich aggressive Nationen gibt. Und bei Gandhi ist es manchmal so, dass er so nicht aggressiv ist, dass die Skala quasi rumspringt und auf maximal aggressiv quasi von unten nach oben wieder hochspringt durch einen Bug. Und dadurch ist Gandhi so aggressiv. Und ich glaube, das war in den ersten Spielen so, und jetzt lassen sie es halt als Running Gag drin.
Als Running, ja.
Dass Gandhi einen immer mit Nuklearwaffen immer sofort
angreift. Ja, man sollte halt unbedingt schauen, dass man seine Variablen ordentlich sauber kriegt und die ordentlich zugewiesen kriegt. Sonst passiert eben solche Sachen.
Ja.
Okay. Ja. Ich möchte mal kurz eine Überleitung anbringen, und zwar, dass wir ja jetzt relativ viele, ich will es mal Kuschelthemen nennen, hatten. Also relativ viele Themen, wo wir begeistert waren, wo wir Klee geschüttet haben. Und jetzt möchte ich so sacht mal zu einem Thema hinleiten, was etwas lauter werden könnte. Und zwar ist mir auf Pro7 etwas aufgefallen. Pro7 scheint jetzt etwas mehr auf die Superheldenspur zu gehen. Das heißt, sie haben Gotham, haben sie aktuell laufen, und sie haben The Flash laufen. Und jetzt, Christopher, bitte du.
Also, muss ich kurz erklären, worum es geht. Also, DC ist gerade in der großen Serienoffensive. Also sie hauen sehr viele Serien mit The Flash, also dem schnellsten Menschen der Welt, Arrow, dem einem quasi Bogenschütz-Superhelden, und ein Prequel von Batman, das heißt Gotham, wo quasi die Stadt der Hauptcharakter ist, bevor Batman quasi Batman wird. Also Bruce Wayne ist dort noch ein kleines Kind, und es fängt halt an mit der Ermordung von seinen Eltern und springt dann halt nicht wie bei den anderen Filmen sofort dahin, wo er jetzt quasi Batman wird, sondern erzählt halt die Geschichte von dort an. Und
erzählt quasi die Geschichte von Jim Gordon und davon, wie
genau Jim die Gordon Stadt und geht. Und der Pinguin, als er noch ein kleiner Handlanger war, und ja, den ganzen,
wie er sich so langsam schon quasi während der ersten Staffel, also ich will jetzt nichts spoilern, aber er wird schon langsam wichtiger,
genau, und genau
aus
genau.
dem Schatten heraus.
Und ProSieben hat sich jetzt die deutschen Rechte für The Flash und Gotham gesichert, was ja erstmal ganz gut ist, dass sie erkannt haben, dass die Serien gut sind und die nach Deutschland wollen. Will ich gar nichts dazu sagen. Aber The Flash und Arrow spielen im gleichen Universum und in der dritten Staffel, also in der dritten Staffel von Arrow und in der ersten Staffel von Flash gibt es auch immer wieder Tie-ins, also dass sie haben gerade eine Crossover-Folge, wo die erste Folge in bei Flash spielt, also dass Arrow und sein Team The Flash in seiner Serie besuchen und die zweite Staffel geht dann weiter bei Arrow, wo The Flash nach Starling City, also der Stadt von Arrow, kommt und ihm dort hilft.
Aber ich sehe das richtig, dass Arrow schon länger läuft als The Flash, oder?
Genau.
Und halt Arrow quasi die erste Staffel Arrow gleichzeitig kam mit der die erste Staffel Flash gleichzeitig kam mit der dritten Staffel Arrow.
Genau. Und das Problem ist jetzt, dass Arrow auf Vox läuft. Und dieses Tie-In zwischen The Flash und Arrow versteht kein deutscher Nutzer oder kein deutscher Zuschauer, der nicht Arrow sieht, was auf Vox läuft. Und das regt mich halt einfach auf, dass Deutschland entweder schlechte Serien machen, siehe Diskussionen bei den Folietönen, oder einfach sich einen Scheiß drum schert, dass diese Serien zusammengehören. Und einfach sagen, aha, The Flash irgendwie, ha, Superhelden, ja, kaufen wir. Aber sich nicht drum schert, dass Arrow und The Flash zusammengehören. Und ja, es mir
und Arrow ist bei Fox bestimmt auch noch in einer relativ frühen Staffel, oder?
Da läuft jetzt gerade die dritte Staffel an. Also Arrow hinkt ja um ein paar Folgen The Flash hinterher und die gehören zwar zum gleichen Konzern, aber dann hätten sie ja sagen können, ja komm, The Flash gehört zu Arrow, können wir vielleicht timen? Ist ja offensichtlich, ja, dass die Serien zusammengehören. Nein, The Flash muss unbedingt auf ProSieben laufen, weil die alle blöd sind. Das ist zwar ein kleines Problem für viele, aber mich regt sowas auf, weil Deutschland, wir sind so kreativ, IT-Standort und also so tut immer so fortschrittlich, aber schert sich um Scheißdreck, das ist halt ein Problem, was diese Gesamtproblematik Vertrieb von Filmen und Serien weltweit betrifft, dass man entweder nicht drankommt oder in einer schlechten Version, dass man es nur auf Deutsch sehen kann. Ich meine, man könnte ja auch zwei Kanalton anbieten, dass man Leute, die das im Originalton sehen wollen, das auch können. Ich möchte niemanden die deutsche Synchro verbieten, aber ich möchte sie im Originalton sehen. Das ist möglich, das ist kein Hexenwerk. Zwei Kanalton existiert schon länger als gestern. Und ich möchte die Serien sehen, so wie sie konzipiert sind. Also, dass The Flash und Arrow jeweils einen Tag versetzt laufen und dass diese Tie-In-Folgen auch so funktionieren. Und ja, also ich und dass, meine, da einfach, dass da Leute einfach nicht mitdenken. Ich meine, die sind ja nicht blöd bei ProSieben, die müssen den Sender am Laufen halten. Ja. Aber nein,
ProSieben hat ja auch schon
die Leute
so gelegt. Sie machen ja erst Arrow und dann Gotham. Also eigentlich hätten sie sich ganz, ganz viel einfach vom Leib halten können, wenn sie gesagt hätten, okay, Gotham lassen wir jetzt mal auf Vox laufen. Und wir machen erst Arrow und dann auf dem Spot danach direkt der Flash oder irgendwie sowas.
Halt. Genau, und sagen, okay, hier Vox hast du Gotham und dafür kriegen wir Arrow oder keine Ahnung. Es hätte auch gereicht, wenn sie sagen können, okay, schau mal, hier Vox, die Serien gehören zusammen, wir timen die, wir gehören zum gleichen Konzern. Wir können gegenseitig Werbung schalten, dass wir den Zuschauern vielleicht erklären, dass diese Serien zusammengehören, weil das vielleicht nicht jemand klar ist, der nicht quasi das auf dem gleichen Sender sieht. Ja. Aber nein, es wird sich ein Scheißdreck drum geschert, weil die alle, keine Ahnung, geldgeile Arschlöcher sind. Entschuldigung, dass ich so ausland werden muss, aber so, es regt mich halt auf.
Irgendwie sehe ich bei ProSieben, obwohl das aus derselben Produktionsfirma wie Sat1 und Dings kommt, schon immer diesen Gedanken, ja, wir sind ja das Zugpferd, wir sind ja der Sender, der hier alles reißt. So eine Denke habe ich da manchmal das Gefühl, dass da dahinter steckt. Und die anderen, ja, die gibt's zwar noch, aber wir sind quasi die Dachmarke und als solche wollten sie vielleicht auch unbedingt halt Gotham haben, weil es
ist halt auch richtig
die so meisten Einschaltquoten bringt.
Ist auch richtig so. Hätten sie vielleicht sich mit Vox absprechen können, dass die gleichzeitig mit der ersten Staffel Flash, dass dann Vox, weil anscheinend haben sie ja die zweite Staffel gekauft. Und und anscheinend ist diese dritte Staffel ja jetzt angelaufen. Hätten sie vielleicht 3 Wochen früher mit der dritten Staffel anfangen können, dann hätte das ja alles funktioniert. Dann hätte man ja vielleicht gegenseitig Werbung schalten können.
Ja, aber man hätte es sogar so timen können, dass man erstmal die ersten zwei Staffeln quasi als Previously laufen lässt und dann,
ja,
dann mit der dritten Staffel auf Pro7 mit dem Flash anfängt. Und
Es ist mir egal, auf welchem Sender das läuft. Die können ja umschalten, die Leute. Aber dass man sagt, okay, hier, guck mal, Leute, ihr habt jetzt den Flash gesehen, da war der Arrow, der läuft bei Vox. Schaltet mal morgen drüber, da läuft dann die andere Folge. Hätten wir ja machen können. Machen sie auch sonst. Es kommt ja sonst auch Werbung von den anderen Sendern von dieser Pro7-Sat1 Media Group. Es ist ja alles möglich, aber es interessiert halt nur niemanden, weil diese Serien in Deutschland nicht existiert. Wir sind halt ein digitales dritte Weltland.
Was heißt digitales dritte Weltland? Also ich meine,
ja, das generell.
Das Problem in deutschen Medien, speziell im Fernsehen, ist halt einfach, dass da es wird dann irgendwie probiert, auf irgendwelche Bandwagons aufzuspringen mit irgendwelchen Serien. Ich erinnere da bloß mal an den kläglichen Versuch, IT-Crowd zu klonen. Und wie hieß das? Also die haben wirklich eine 1-zu-1-Kopie von The IT Crowd, also was eine BBC-Serie gewesen ist.
Ja, ich kenne The IT Crowd.
Was zumindest die ersten Staffeln eine ziemlich geile Serie gewesen ist. Und das wurde wirklich von Pro7 versucht zu klonen. Und die haben es halt wirklich schon in der ersten Episode so richtig verbockt, weil sie halt einfach Jokes 1-zu-1 versucht haben zu übersetzen. Und das überhaupt nicht funktioniert hat, weil es war halt einfach nicht lustig und scheiß drauf, dann zeigt uns doch direkt das Original, weil das Original, wie gesagt, gut gewesen ist. Sie haben es dann nochmal probiert, dann noch eine synchronisierte Version zu bringen, wo auch viele Jokes verloren gegangen sind. Und ich meine, gut, das kannst du im deutschsprachigen Fernsehen natürlich dann an nicht bringen, dass du eben einen O-Ton bringst.
Also, ja, aber Zweikanalton, hallo.
Ja, eben, ich meine, we have the technology, also sie hätten es wirklich machen können und haben es halt massiv verbockt und da dann aber zu sagen, okay, wir drehen denselben Scheiß nochmal nach mit eigenen Schauspielern und übernehmen quasi das komplette Sendungskonzept inklusive Dialoge 1-zu-1, what the fuck.
Ich meine, bei Stromberg hat's ja funktioniert, aber auch nur, weil da kreative Köpfe hinterstanden, die sich was Eigenes ausgedacht haben.
Ich denke auch, dass da wirklich Christoph Maria Herbst da wirklich einen großen Teil
Anteil oder, dran oder hat. Oder Pastewka ist ja auch ein Klon von Louis.
Naja, eben. Also, na gut, wobei ich das jetzt nicht so lustig fand. Aber
hallo, Pastewka ist ultra lustig.
Ich weiß nicht. Ja, scheiden sich vielleicht die Geister, aber
ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, Herrgott, aber warum muss ich ständig irgendwelchen Scheiß klonen, anstatt selber Formate zu entwickeln?
Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Deutsche Fiktion, entweder ist es scheiße oder ist es nicht originell.
Ja, ich meine, siehe Dschungelcamp. Ich meine, da haben wir uns ja neulich auch schon mal auf einer Sendung relativ langwierig.
Ja, das ist zwar auf eine gewisse Weise nicht scheiße, aber es ist auch nicht originell.
Es ist nicht originell, weil es halt auch bloß ein Klon ist. Oder Wer wird Millionär oder Big Brother oder wie die ganzen Formate heißen. Ich meine, Herrgott, dann setzt euch doch mal hin und habt endlich mal Mut und macht selber Zeug.
Okay, ganz kurz, ich muss...
Ja, aber ich meine, ja. Der Monoxid hatte ja letztes Jahr mal einen schönen Tweet gebracht mit dem Budgetvergleich von Tatort einer Folge zu Sherlock einer Folge und was BBC mit dem viel kleineren Budget alles reißt in Sherlock und wie die ARD es einfach nicht hinkriegt, da mal einen guten Krimi zu produzieren.
Ja, vielleicht fehlt auch die Schauspielerkultur.
Aber da fehlt noch mehr Kultur.
Deutschland ist halt viel zu theateresk.
Ja, das ist halt irgendwo medienmäßig, gerade mit jüngeren Medien. Ich meine, kann man wirklich Fernsehen noch als jüngeres Medium bezeichnen? Nee. Da fehlt so viel und die ganze Kultur und das ganze Medium an sich macht sich selber irgendwie immer kaputt. Sei es optisch, sei es von Schauspielern her. Ja, gerade das Theatereske.
Und ganz kurz, der Herr Martinsen hat was sehr Interessantes angesprochen im Chat. Es gibt jetzt eine neue ARD-Vorabende-Serie, die heißt Unter Gaunern. Da habe ich die erste Folge gesehen. Mhm. Und ich meine, die war jetzt nicht schlecht. Und es war auch soweit ich weiß, ein originelles Konzept. Also es hat, haben sie sich selber ausgedacht. Es ist eine, also eigentlich ist es ja ganz lustig dieses Jahr. Es ist eine Polizistin, dessen Familie alle so Kriminelle sind. Und sie ist halt die einzige Polizistin und muss es halt vor ihrer Familie geheim halten. Und dann ist halt so Konfliktpotenzial, dass sie irgendwie gegen ihre eigene Familie ermitteln muss. Und solche Sachen sind halt angelegt. Aber das war halt alles so, ja, so ohne diesen Charme, den zum Beispiel, also zum Beispiel Breaking Bad, um jetzt mal das 9+Ultra zu nehmen, ich weiß, aber da ist halt Witz drin verpackt, aber es hat so einen gewissen Dreh, dass das doch irgendwie so, ach, das kenne ich noch nicht und das ist ja subtil, also die, mir fehlt diese Subtilität, also die Witze bei Untergaunern waren halt alle so ins Gesicht.
Ja, ja, genau, dieses so, das muss auch der letzte Depp auf der hintersten Bank kapiert haben.
Genau, das ist halt dieses, wir machen hier Fernsehen für alle.
Ja, genau, das ist
und
das,
das deutsche Fernsehen war halt auch nicht immer so. Das war, es gibt diese wunderbare Dokumentation, die ich nur jedem empfehlen kann, gibt's auf YouTube, nämlich Es werde Stadt. Das empfiehlt auch Holgi immer wieder. Das ist eine Dokumentation über die Stadt Marl, wo der Krimi-Preis vergeben wird. Und diese Stadt Marl war als Planstadt, als Kulturstadt geplant. Also nachdem der Kohlebergbau sie wurde halt durch den Kohlebergbau reich und nachdem die Kohle zur Neige ging, wurde das komplette Ruhrgebiet ja also als Medienzentrum geplant. Deswegen ist auch Köln so ein Medienzentrum.
Oder Düsseldorf.
Genau. Und anhand vom Aufstieg und Fall dieser Stadt Marl, also heute ist Marl verfallen, da wird nur noch der Grimme-Preis vergeben und da passiert sonst nichts mehr. Und Marl war mal so ein Kulturzentrum, also diese Volkshochschule, die Insel hieß die, glaube ich, woraus dieser Grimme-Preis entstand, war mal das Kulturzentrum für Volksbildung. Also sind Leute hingegangen und haben eine Kultur erlebt. Und so war der Anspruch des deutschen Fernsehens auch. Also früher war das deutsche Fernsehen, da hat man versucht, irgendwie einen Fortschritt zu leisten. Und es gibt einen sehr schönen Knackpunkt, nämlich am Tag, als die erste Folge der Schwarzwaldklinik lief, war im ZDF der Tag der Fernsehkritiker. Also wurden viele Fernsehkritiker zu einem Konferenz eingeladen. Und während die im Keller so besprochen haben, ja, wir können das deutsche Fernsehen besser machen, qualitätsverbessern, die Leute wollen Qualität sehen, kamen halt die Quoten der Schwarzwaldklinik rein, die halt fantastisch waren. Und die Schwarzwaldklinik ist halt keine Qualität, sondern so ein bisschen was für die Oma beim Bügeln.
Ja, genau.
Und dann hat man gesehen, Schwarzwaldklinik kam in aller Freundschaft, dann kam um Himmels Willen, Traumschiff, das ist alles dieser gleiche Schmuh. Und jetzt wird nur noch Fernsehen für die Oma fürs Bügeln gemacht oder irgendwie, keine Ahnung, für den Herrn Martinsen zum Kaffee, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber es ist halt nichts Originelles. Und die ganze Entwicklung findet halt jetzt nicht mehr in Deutschland statt, das ist so schade.
Denn es gibt
gute Schauspieler. Ich habe erst den letzten Tatort gesehen mit Armin Rohde, der war toll. Aber die sind halt irgendwie nicht da, nicht präsent.
Ja, die sind halt zu selten. Ja,
ich finde so ein bisschen das Problem, dass hier irgendwie so versucht wird, so ein merkwürdiger Spagat zu stehen, wo es dann aber in beide Richtungen funktioniert. Zum einen haben wir ja in Deutschland diese Theaterkultur und das ist ja auch eine gute Sache, dass wir die so haben, gewisserweise.
Ja, schon.
Und die versuchen sie ja auch immer noch aufrecht zu erhalten und gleichzeitig versuchen sie aber halt auch auf den modernen Zug mit aufzuspringen und dann zerreißt es ihn quasi zwischen dem Spagat, zwischen dem Theateresken und dem modernen Ansätzen immer wieder den Arsch.
Das Ding dabei ist halt eben auch, dass gerade jetzt im öffentlich-rechtlichen Bereich, glaube ich, die Sender nicht wirklich Interesse dran haben, Inhalte zu bringen, an denen man sich wirklich reiben kann. Also das heißt, die wirklich polarisieren, also sprich, wo es halt Leute gibt, die es total geil finden und die andere Hälfte kann damit entweder gar nichts anfangen oder hat was dagegen und gerade das ist, denke ich, bei den öffentlich-rechtlichen Medien ein riesengroßes Problem und ich meine, von Privaten kann man das nicht erwarten, weil die Privaten können das eh nicht leisten. Weil
Privaten kaufen sich halt die Sachen aus den USA ein.
Nö, die wollen einfach Geld verdienen und denen ist scheißegal mit was. Und eigentlich ist das der Punkt, den das Öffentlich-Rechtliche leisten sollte und das bringen sie halt nicht, weil sie eben auch andere Maßstäbe ansetzen und halt auch auf die Quoten schielen und deswegen haben wir so quasi diese Zweiklassen-Mediengesellschaft, wo es halt ein paar so Nischen gibt, die halt wirklich richtig toll sind. Ich erinnere dran, dass da Volker Piesbos auf dem WDR mal einen Podcast hatte. Und den gibt's auch nicht mehr. Das ja, wahrscheinlich aber eher...
Holgi erzählt ja auch immer aus seiner Radiosicht und das wird beim Fernsehen auch nicht anders sein, dass, ja, dass halt immer versucht wird, diese Abschaltimpulse zu vermeiden und,
ja, klar.
Und das macht, was ich eigentlich Beispiel, total unsinnig finde, weil es wird immer jemanden geben, den es stört.
Ja, und solche Leute wie Holger,
der abschaltet. Entschuldigung.
Solche Leute wie Holger Kreimeier machen das auch nicht besser mit ihrer, sag ich mal, Quengelhaltung,
ja, ja,
die halt haut drauf ständig sagen, ah, GEZ, also diese Leute, die immer schreien, wir müssen die GEZ abschaffen, das ist auch nicht der richtige Weg. Weil eigentlich ist die GEZ sehr sinnvoll, dass wir ein finanziertes Moment. Fernsehen haben, was nicht auf Kommerz ausgelegt ist.
Ja, ja, klar. Das ist richtig und wichtig. Genau. Also da muss ich sagen, da gebe ich auch echt Holgi immer wieder eigentlich recht, wenn sie es denn endlich mal ordentlich machen würden.
Genau. Ja. Also sie müssen sich nur trauen.
Ich meine, ey, guck die Arte an. Arte ist in so vielen Dingen so unglaublich toll. Allein wenn ich, ach, wie hieß dieses Format, was die irgendwann mal hatten? Dieses Carambolage. Das ist toll. Du hast das angeguckt, ja. Du hast dabei wirklich einen Erkenntnisgewinn gehabt. Und ja, ich guck wieder in den Chat und ja, ich bin wieder mal mit Opa einer Meinung, Arte ist toll. Und ja, da laufen halt irgendwie mal englische Serien oder da laufen irgendwie mal einen ganzen Abend lang irgendwelche Animationsfilme oder irgendwas und das ist halt was, wo ich meine, man muss es nicht unbedingt mögen, aber man kann sich dran reiben und das ist halt auch irgendwo unglaublich toll. Und das führt halt irgendwo wieder zu einem gewissen, ja, Erkenntnisgewinn. Zu sagen, okay, ich habe das jetzt gesehen, ich find's scheiße oder mir gefällt's nicht oder mir gefällt's. Und nicht so, ich krieg irgendwelchen halbgaren Scheiß, der irgendwie niemanden auf den Schlips tritt und im Prinzip so beiläufig und so unaufregend ist, dass ich mich die ganze Zeit langweile. Und dann lieber rege ich mich über bestimmte Dinge auf, also jetzt nicht aufregen im Sinne von, ich finde den Typ bei was gibt's da für Formate, weiß ich nicht, irgendwelche Superstar-Formate oder Top-Bottle-Formate oder so, dass ich mich da über einzelne Personen, sondern ich will halt irgendwas, an dem ich mich reiben kann oder über das ich nachdenken kann oder irgendwas, ja. aber nicht diesen weichgespielten Scheiß, den die Öffentlich-Rechtlichen momentan wirklich dauernd von sich geben. Ich meine,
aber wenn man sich
selbst an Lindenstraße hat sich mal die Nation gerieben. Ich meine, hey, da war ein schwules Pärchen zu einer Zeit, wo das halt eben noch nicht so gang und gäbe war und wo sich halt dann wirklich Leute drüber aufgeregt haben, über die fucking Lindenstraße, weil da ein schwules Pärchen drin war. Ja? Hm. Sorry, wollte jetzt nicht
ein Wort sagen. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche Geschichten meistens im Tatort erzählt werden, ist das meistens nach demselben Schema. Modell aufgebaut, dass du zwei Ermittler hast und dann meistens top-down auf einen von den Ermittlern oder zwischen den beiden irgendwie zwischenmenschliche Probleme gibt oder es eine persönliche Tragödie gerade bei dem einen gibt oder bei dem anderen gibt, was ich eigentlich in der Krimiserie gar nicht unbedingt wissen will. Ich will eine Geschichte über den Fall erzählt kriegen und nicht den persönlichen Kram von dem Ermittler und das in jeder Folge.
Ja, ich meine,
ist vielleicht ganz in Ordnung, dass man sowas auch mal mitbringt oder zweimal, aber nicht jedes verschissene Mal.
Ja, das ist halt einfach so Storywriting-Handbuch oder Storywriting 101. Also es funktioniert halt immer noch im selben Schema. Also das ist halt wirklich so dieses How to write a Krimi. Und das ist mal interessant und wenn ich eben solche zwischenmenschlichen Sachen mal mit drin habe, dann ist das sicher interessant und das kann ich auch gut machen. Aber ich muss das nicht jedes Mal haben. Und ich will halt vielleicht einfach auch mal, ich meine, deswegen haben hier solche Sachen wie CSI und wie die ganzen Formate heißen, deswegen haben die so gut eingeschlagen in Deutschland. Weil, ja, die halt eben deswegen funktioniert haben. Ich meine, die sind teilweise völlig an den Haaren herbeigezogen, aber sie waren irgendwo zu einem gewissen Punkt interessant, weil sie waren halt auch mal neu. Dass eben so
es geht sehr, halt sehr auch nüchtern, um den Fall.
Ja, genau, es ging halt um den Fall und der wurde sehr, sehr nüchtern erzählt, mit irgendwelchen Wendungen und bla und blub. Und die Darsteller, gerade von den Polizisten, sind da quasi mehr oder weniger zumindest teilweise in den Hintergrund gerückt. Und es ging halt wirklich um den Fall.
Ja. Naja, ich bei manchen Serien zum Beispiel Miami hast du schon sehr den Fokus auf ihn. Weil er ist halt auch ein starker Charakter. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt. Also halt der Blonde, der sich immer so stilvoll die Sonnenbrille aufzieht. Und
ja. Du meinst ja. CSI.
CSI Miami.
CSI Miami.
Ja, ja, klar. Horatio, meinst du? Hm.
Und ja. House wird ja zum Beispiel auch durch House getragen.
Ja, der wird aber House wird einfach durch Hugh Laurie getragen, der eh total toll und ein verdammt geiler Schauspieler ist.
Ja.
Ja. Ich meine, gerade die Sachen, die er oben mit Stephen Fry gemacht hat, sind halt echt saukomisch und ist halt wieder dieser typische englische Humor, der aber auch wo du halt sagen musst, okay, hey, es ist englischer Humor und es ist toll und was halt auch irgendwie eine gute Tradition ist, Monty Python und ich meine, Doctor Who, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch dran liegt, dieses Englische, dass es halt für uns auch rein von der Sozialisierung und weil wir sind halt deutsches Wesen und ich meine, wir sind halt in dem Land aufgewachsen und deswegen
deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Ja, genau. Und das Britische für uns einfach nicht alltäglich ist. Ja. Deswegen finden wir vielleicht Doctor Who so cool und deswegen finde ich Monty Python so cool und deswegen finde ich Hugh Laurie und Stephen Fry einfach geil. Ja. Ne? Und Blackadder und diesen ganzen Kram da.
Mir ist aus, übrigens gerade noch eine Serie aufgefallen aus Deutschland, die sich so ein bisschen aus dem anderen grauen Sumpf abhebt. Die sich so ein bisschen vom Tatort-Storytelling und von dem, ja, das gefällt ja immer beim Bügeln, so ein bisschen abhebt. Ihr werdet mich gleich hauen, wenn ich den Namen sage, aber ich finde schon, dass sich Cobra 11 total aus dem anderen so abhebt, was hier sonst so produziert wird.
Und der Clown, was dann noch diese andere Serie gewesen ist, die es da ja auch noch gab. Wobei das ja eigentlich im Prinzip bloß Showcases gewesen sind für diese Stuntschule im Endeffekt. Also,
ja.
Es gibt, wie hießen die, Stuntschule Düsseldorf oder so.
Ich meine, ich glaube, ich mich zu erinnern, dass sogar Cobra 11 außerhalb von Deutschland, also gerade in den USA, ein ziemlich hohes Standing hat, weil das halt einfach geile Action ist.
Ja, klar.
Ich meine, das ist halt, ja, und auch, ich würde mal sagen, und da würdet ihr mich jetzt hauen, auch was der Böhmermann macht, ist halt toll.
Ja, weil es anders ist.
Es ist, wenn man sich jetzt nur auf Fiktion konzentriert, gibt es halt einige Lichtblicke, das stimmt, da möchte ich auch dem Herrn Martinsen nicht zu sehr anfahren, aber es ist halt das Overall, das Gesamtbild, was entsteht, ist halt nicht so prickelnd.
Ja, ich meine, gerade auch, Serien, Filme, bla. Zum Beispiel Lola Rent war zum Beispiel ein toller Film. Einfach, weil er anders war. Ich meine, der war arzi-fazi, ja, weil die ganze Erzählebene irgendwie ziemlich wirr und komisch war. Aber gerade deswegen war der Film so gut, weil er eben mal anders war, weil er eben nicht irgendwie der typische deutsche Film gewesen ist. Denn, also, es war halt nicht der typische Till Schweiger-Film.
Ja.
So. Und
das finde ich deswegen, halt auch so komisch, dass die neue Generation, die nachwächst, hat quasi wie Till Schweiger zum Beispiel auch wieder dieselben Filme macht, wie alle Generationen davor.
Ja, klar. Naja, Till Schweiger ist halt auch komisch. Ich würde sagen, Till Schweiger ist ein Fall für sich. Das ist ein ganz anderer Totalausfall.
Das ist ein kompletter Podcast, Till Schweiger.
Ja. Um das ein bisschen abzuschließen, also, man kann jetzt also gerade am Anfang jetzt mir vorwerfen, dass ich mich über Details aufrege. Aber wenn ich mich nicht drüber aufrege, wer tut es dann?
Wir sind Kulturpessimisten, genau. Also
schon. Ja, also es ist zwar ein Detail, aber es zeigt halt einfach dieses Desinteresse an der Kultur, diese Serien in sich tragen.
Ja klar.
Schon alleine, dass man in Deutschland froh sein muss, dass mal eine Serie tatsächlich ins deutsche Fernsehen kommt.
Und zwar
ein
so schnell.
Halbes Jahr, nachdem es original in USA die Folgen kamen.
Oh ja. Mein Gott, nur ein halbes Jahr. Ja, klar. Ich meine, wie lang hat Game of Thrones gebraucht? Ich meine, das hat doch mindestens ein Jahr und ein halbes gebraucht.
Ganzen Sommer in Westeros.
Weil die das mit ihren Rechten irgendwie einfach nicht auf die Reihe bekommen, dass einfach mal, wenn es rauskommt, immer überall, also in allen Ländern direkt zur Verfügung.
Ja, ich werde erst Ruhe geben und auch erst mit schlechtem Gewissen torrenten, wenn alle Serien weltweit am gleichen Tag verfügbar ist.
Was ich will's, ja, ich will's in Originalton, ich will's jetzt und ich will's sofort und ich will's zum Tag der Ausstrahlung. Punkt.
Ja, genau.
Oder sag ich mal von mir aus auch am nächsten Tag drauf.
Das ist, ich stimme nicht oft mit Kim.com überein oder sehr selten.
In dem Punkt.
Aber in dem Punkt hatte er mit seinem Tweet damals wirklich recht.
Ja, ist gerne auch bei Streaming-Anbietern. Ich muss das Zeug nicht unbedingt auf der Platte haben, dann will ich aber halt auch die Gewissheit haben, dass das Zeug immer da ist und nicht irgendwann verschwindet und nicht irgendwann mal vielleicht auftaucht, sondern es muss einfach instant da sein und funktionieren.
Ja,
ja, genau das ist das. Es muss funktionieren und das tut es im Moment nicht.
Zum Beispiel Netflix.
Ja, Netflix funktioniert, aber hat
nicht so viele
da. Ja, aber muss man jetzt auch mal denen zugute halten. Better Call Saul, haben sie es geschafft, dass auch in Deutschland die Serie 2 Tage nach Ausstrahlung in den USA verfügbar ist. Hm. Beziehungsweise
ist halt
knapp Serie. 24 Stunden, wenn man es als, wenn man die Zeitverschiebung mit einrechnet.
Also ich sag mal so, das ist für deutsche Verhältnisse pfeilschnell. Also 2 Tage ist.
Das ist also mit der Kurierschnecke.
Quasi nix, ne?
Also ich sag mal so, 2 Tage dauert das mindestens durch die Datenleitung bis nach Deutschland. Ich meine, da muss man die ganzen Pakete erstmal frankieren und dann wiegen und dann müssen die durch den Zoll, also diese Datenpakete.
Ja, klar.
Es ist schon. Aber ja, also man muss ja auch mal loben. Also man muss es, ja. Wir wollen das auf einer positiven Note enden lassen. Da habe ich jetzt eine Serienempfehlung. Aus den USA in eine Sitcom, um den Herrn Mentins
noch mal
ein bisschen zu bilden.
Ich wollte bloß noch meinen Abschlusspunkt da bringen.
Ja, bitte.
Weil ich finde das ein bisschen, trotzdem wieder ein bisschen negativ, weil sie sich jetzt nach meinem Gefühl ein bisschen sehr daran klammern. Ja, aber wir haben ja Better Call Saul 2 Tage danach, wo es bloß die eine Serie ist. Und wer weiß, was sie da für Kohle rausgehauen haben, dass sie das direkt nach 2 Tage nach Release überhaupt in Deutschland dürfen. Aber trotzdem, es ist halt trotzdem bloß eine Serie von
Ja, vielen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und das ist, was zählt. Mehr werden wir nicht bekommen. Und das, was wir bekommen, müssen wir, weißt du, wenn wir Netflix sagen, hast du gut gemacht, hier hast du ein Leckerli, dann merken die, das wollen die Leute, das haben sie anscheinend gemerkt, sie versuchen es ja auch. Und dann, weißt du, man muss ja die, man darf nicht nur das Endergebnis loben, sondern man muss auch zwischendurch mal einen Klopf auf die Schulter geben, damit die weitermachen.
So. Also findest du diese Änderung in homöopathischen Dosen gut?
Ja, es ist, sagen wir mal so.
Eine gute Entwicklung, sag ich
mal. Also, sag mal so, die Änderung in homöopathischen Dosen sieht man, ist die Entwicklung im deutschen Fernsehen, nämlich es entwickelt sich nichts. Das ist jetzt mehr schon so sagen wir mal, sanfte Medizin.
Ja, okay. Es wäre, klar, mehr wäre natürlich toller und ja. Wie gesagt, ich bin immer noch der Vertretung oder ich vertrete immer noch die Meinung, so die Leute oder die Sender, die Rechteinhaber, die sollen sich doch nicht wundern, wenn die Leute wirklich zu Mitteln wie Torrent und weiß
die
ich
nicht aufrufen. Wundern sich auch nicht mehr so.
Also mittlerweile Beispiel, nicht mehr, was auch eine gute Entwicklung ist. Ja. Vielleicht kommst du irgendwann noch auf das schmale Brett, dann zu sagen, okay, dann geben wir denen das und geben denen die Möglichkeit, da wirklich ernsthaft Geld für auszugeben. Dann sind sie auf dem richtigen Weg. Aber
ja. Das wird wahrscheinlich diesen Rant über Fernsehen mal auf einer positiven Note enden zu lassen, habe ich eine Empfehlung für euch. Kriegt man noch nicht in Deutschland, aber ihr wisst schon, wie ihr drankommt. Es gibt eine neue Serie, eine neue Sitcom, die heißt The Last Man on Earth auf Fox, also dem englischen, amerikanischen Fox mit F. Und es geht darum, oh ja, um den letzten Menschen auf der Erde. Das ist nämlich Phil Miller. Und Phil Miller geht davon aus, dass er der letzte Mensch auf der Erde ist, weil alle anderen von einem furchtbaren Virus getötet wurden. Und er ist irgendwie immun dagegen. Auf jeden Fall reist er so durch die USA und sucht nach anderen Menschen. Und ja, auf dieser Suche findet er niemanden, keinen Menschen, aber dafür zum Beispiel den Schlafanzug von Hugh Hefner oder einen echten Van Gogh. Oder er nimmt den Teppich aus dem Oval Office mit. Und ja, so beginnt die Serie und ja, und er richtet sich in so einem Haus ein, irgendwo in Kalifornien, glaube ich, Und auf einmal sieht er Rauch am Himmel und trifft dann eine andere Frau. Und diese andere Frau wird gespielt von Kristen Schaal. Das ist eine amerikanische Comedian, die man vielleicht als Stimme von Louise aus Bob's Burgers kennt. Das ist eine wunderbare, tolle Comedian. Und ja, Kristen Schaal spielt halt eine sehr pedantische Frau und ist halt komplette Gegenteil von Phil Miller, weil er ist so ein bisschen so, ja, er lässt sich halt gehen, weil er ist halt der letzte Mensch auf der Erde. Was soll er sich darum scheren, dass sein Haus vermüllt ist oder dass er nur noch in Unterhose rumläuft, in einer schmutzigen Unterhose?
Ich meine, hey.
Und ja, sie ist halt so, ja, man muss doch an jedem Stoppschild halten und du darfst nicht auf dem Behindertenparkplatz parken. Und da gibt's eine sehr schöne Szene in der ersten Folge, wo er dann auf den Behindertenparkplatz parkt. Also, und sie so, du darfst ja nicht parken, ist Behindertenparkplatz. Es gibt keine behinderten Menschen mehr, das ist dir klar. Weil wir sind die letzten Menschen der Welt. Und wenn ein zufällig behinderter Mensch noch kommen würde, es gibt einen anderen Parkplatz, der noch frei ist. Und der ist näher am Gebäude. Also man merkt diese Serie. Und es geht halt darum, ja, also der Elefant im Raum ist halt, ja, wir müssen uns jetzt wieder die Erde bevölkern. Aber sie können sich halt nicht ausstehen. Das ist das Problem. Also wenn sich Adam und Eva nicht leiden können, was wäre dann?
Ja, das ist halt so dieses Thema so, ja, ich würde dich nehmen, aber nur, wenn du der letzte Mann auf der Erde wärst.
Nein, das ist so, ich würde dich noch nicht mal nehmen, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst.
Oder so.
Und die Serie ist einerseits wegen Kristen Schaal so toll, aber andererseits auch wegen den Gags. Also er spielt dann zum Beispiel Bowling mit Aquarien oder macht so Sachen wie, lässt ein anderes Auto in ein Auto reinfahren und lässt sie dann explodieren und freut sich dann halt kindisch.
Das ist so quasi so, wenn das die Regulierung durch die Menschen um dich rum nicht wären, genau. Wie würdest du dich gehen lassen?
Genau.
Also quasi genau das, was wir alle irgendwann mal in GTA gemacht haben.
Genau. Also die Serie ist halt hat einen sehr tollen Humor und hat sehr viel Potenzial, dass sich die Dynamik zwischen den beiden Menschen entwickeln, weil Phil Miller zeigt dann auch guten Willen und will er ihr dann halt helfen und kriegt halt nichts auf die Reihe. Und ja, ist halt sehr schön. Das ist eine sehr schöne Sitcom, die man sich anschauen kann auf diversen Kanälen. Ihr wisst schon, Schnickschnack.
Schnickschnack. Mhm.
So, wollen wir das Thema mit, wollen wir die Folge mit einem, ja, mit einem Star-Rundblick, also mit zwei Star-Themen beenden?
Ja, wir müssen ja noch auflösen, warum wir überhaupt das Intro hatten.
Genau.
Ja,
stimmt.
Also, es ist jemand gestorben, der für viele Nerds und auch wahrscheinlich für viele Menschen außerhalb des Nerd-Spektrums extrem prägend war. Nämlich Leonard Nimoy, auch bekannt als Mr. Spock aus der originalen Enterprise-Serie. Und Leonard Nimoy war nicht nur ein fantastischer Schauspieler und sehr prägend für ja, viele Leute, die jetzt erwachsen sind und sich als Nerds oder Geeks bezeichnen würden, sondern auch ein sehr weiser Mensch an sich. Also wenn man ihm zum Beispiel auf Twitter gefolgt ist und er war dort sehr aktiv, dann hat er immer sehr schöne Sinnsprüche getwittert und war halt so super freundlich und hat halt auch in seiner Karriere nie irgendwie Dummheiten begangen, sondern war immer sehr quasi, er hat diese Rolle von Mr. Spock auch in die reale Welt übertragen und man hat halt ihm diese Weisheit, die Mr. Spock in sich hatte, zugerechnet und er hat diese Rolle würdig ausgefüllt. Und der
ist. Moment?
Ja.
Ich würde es nicht Weisheit nennen, aber gerade dieses.
Ja, die Logik.
Die Logik, die sogenannte, was ich ja bei auch doch sehr vielen Podcast-Kollegen diesem sogenannten kritisch-wissenschaftlichen Denken, was
genau.
Im Prinzip Grundlogik ist, widerspiegelt oder niederschlägt, ja.
Ja. Und ja, er hatte eine Lungenerkrankung, also war schon länger krank und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert und ist dann infolge dieser Lungenerkrankung gestorben, ist friedlich eingeschlafen, also hat nicht mehr gelitten am Ende. Und ich glaube, er ist 83 Jahre alt geworden und es hat halt eine Welle von Beileidsbekundungen ausgelöst, die ich bei keinem anderen Schauspieler je erlebt habe. Also selbst bei Robin Williams war das nicht so stark wie bei Leonard Nimoy. Also zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel Star Trek Online hat es sehr schön gemacht. Die haben eine zwei Statuen für ihn Star Trek Online, also einem Massive Multiplayer Online Player Game, errichtet. Einmal auf Vulcan und einmal auf New Romulus. Also der neuen romulanischen Welt, wenn man sich in Star Trek auskennt, erkennt man den Witz daran. Mhm. Und ja, also zum Beispiel die Daily Show hat ein Tribut gezollt, Last Week Tonight hat das gemacht, The Big Bang Theory, der Präsident Obama hat selbst eine Erklärung rausgelegt, wie er von Spock beeinflusst wurde und wie er so, also wenn der Präsident und quasi alle wichtigen Menschen dieser Welt, wie Neil deGrasse Tyson, sagen, wie traurig du bist, dass du tot bist, dann hast du im Leben was erreicht.
Oder ich meine, wir finden ja alle Kanada toll.
Ja.
Und Spock Your Fiverr, also sprich, die haben ja diese 5 kanadische Dollarmünze und die kann man wohl sehr, sehr gut. Habe ich Münze gesagt? Ja. Entschuldigung. Ja. Ich meine natürlich die Note, also den Papierschein. Und die kann man wohl relativ einfach und sehr, sehr gut in einen Spock.
Also auf dem Fünfer ist ein ehemaliger kanadischer Ministerpräsident und den kann man sehr leicht zu Mr. Spock umzeichnen.
Umzeichnen und das wird wohl auch sehr, sehr häufig gemacht und das hat jetzt solche Auswirkungen angenommen, dass eben die kanadische Notenbank jetzt mittlerweile so gemeint hat, so hört langsam mal wieder auf, weil ja, ihr macht damit quasi die
Also es gab widersprüchliche Meldungen. Manche haben gesagt, die kanadische Bank sagt, bitte macht das nicht und manche haben das interpretiert von wegen, ja, wir finden das nicht so toll, aber ist schon okay, wenn ihr das macht, aber bitte tut's nicht.
Ja, genau, ich meine, es ist im Endeffekt eine Entwertung von Banknoten.
Ja, also ich meine halt, das Geld verliert dadurch nicht seine Gültigkeit und es ist auch nicht illegal, aber sie leisten keine Gewähr, dass diverse Geschäfte das Geld dann nicht mehr annehmen würden.
Ja, weil eben,
genau. Ich nehme jeden 5 kanadische Dollarschein ein, wo Mr. Spock drauf ist.
Ja. Also ich finde es auch, ich finde es halt einfach einen schönen Tribut an.
Ja.
Ja. Ich meine, gut, im Endeffekt halt an eigentlich die Figur Mr. Spock und aber eben auch an den Schauspieler, der den ja so lang verkörpert hat und
ja. Er war ja dann auch jetzt quasi in der Neuzeit bei Fringe als eine wichtige Person zu sehen. Es gab auch zwei, es ist sehr lustig, hat ja dann seine Autobiografie rausgegeben, die hieß I am not Mr. Spock. Und der zweite Band seiner Autobiografie ist dann I am Mr. Spock. Also er hat dann, gerade um auf das Intro Bezug zu nehmen, er hat ja sich rausschreiben lassen aus Star Trek, weil er keine Lust mehr hatte auf diese Rolle. Und dann doch erkannt hat, dass diese Rolle sehr prägend für ihn war oder auch wahrscheinlich erkannt hat, dass viele Leute ihn nur noch als Mr. Spock sehen und wenn er sich von dieser Rolle distanziert, nichts mehr reißen kann in der Welt. Und er hat dann seinen Frieden mit Mr. Spock geschlossen und hat halt erkannt, dass er untrennbar mit dieser Rolle verbunden ist.
Ja, es gibt halt so ein paar Schauspieler, die halt extrem mit bestimmten Rollen verbunden sind. Ich meine, bei Star Wars es ist ja auch so, dass bis auf Harrison Ford und noch ein paar wenige andere, James Earl Jones zum Beispiel, der ja nie so richtig mit dem Gesicht aufgetreten ist, oder mit seinem eigenen Gesicht aufgetreten ist, die Schauspieler halt eben auf genau die Rollen festgelegt worden sind, also sprich, ob es jetzt Mike Hamill ist oder
Carrie Fisher
zum Beispiel, bei Mr. Spock ist es halt ähnlich und ich kann mich relativ an meinen First Star Trek Moment erinnern, der da so kurz vor der Wende gewesen ist, als wir dann endlich irgendwie Sat.1 gekriegt haben und das erste, was ich auf Sat.1 und quasi im Westfernsehen gesehen habe, war halt Star Trek gewesen, also The Original Series und ich fand's halt total geil.
Ja, und was ich gerade einfach, die NASA hat auch eine Presseerklärung herausgegeben zum Tod von Mr. Spock. Okay. Und die Astronautin, also die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti, hat dann, ich weiß nicht, sie haben anscheinend eine Starfleet-Uniform auf der ISS und sie hat dann quasi in der Kuppel mit Aussicht den Vulkanier groß gemacht. Und jemand hat dann sogar ihr Vulkanier-Öhrchen gefotoshoppt und sie hat das dann nochmal retweetet.
Geil.
Also es ist super.
Ich finde es halt auch interessant, wie hier kulturprägend die Serie Star Trek an sich war. Also das lief ja auch quasi so lang, zwar in den verschiedensten Iterationen. Also es ist ja nicht bloß das Originalteam gewesen. Es gab ja dann noch Next Gen und Voyager und alle möglichen Geschmacksrichtungen. Das lief ja so lange, dass quasi auch wenn man das nicht aktiv verfolgt hat, man trotzdem der einen oder anderen Stelle damit Berührung hatte und die
sehr,
eine
sehr
oder andere Folge gesehen hat.
Es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, denen Mr. Spock nichts sagt.
Ja. Das ist halt wirklich, also, und ich meine, wenn du ein Schauspieler gewesen bist, der irgendwann mal in einer Science-Fiction-Serie gewesen ist und du stirbst und die NASA, die fucking NASA
und der Präsident
und überhaupt irgendwie die ganze Welt, ja, also.
Ich finde, Star Trek ist mindestens so bekannt wie die Simpsons, wenn nicht noch bekannter.
Bekannter. Weil
was,
einfach
was
schon
ich
länger
ja immer
da.
So krass finde, ist,
es ist und ich meine, hey, Mr. Spock, also
weil Leonard, es gibt Leonard, ja immer noch diese aktive Star Trek Con Szene, ja. Obwohl seit wie vielen Jahren gibt es da keine aktive Serie mehr?
Wann ist
Voyager beendet worden?
Ich glaube 2002.
Schön, dass du über die eine Serie nicht sprichst. Danke.
Star Trek Enterprise.
Welche?
Deep Space Nine.
War Star Trek cool. Enterprise nicht so gut?
Nee, über die Serie sprechen wir
nicht. Okay, also auf jeden Fall.
Das ist wie der letzte Indiana Jones Film.
Ja. Und dann meinte Harrison Ford, also wenn Leonard Nimoy jetzt stirbt, dann kann ich jetzt den Nerds nochmal einen Herzinfarkt verpassen. Und er ist gestern mit seinem Flugzeug abgestürzt.
Auf einem Golfplatz.
Und diese Geschichte ist so fantastisch. Also erstmal, Harrison Ford besitzt eine alte einmotorige Propellermaschine. Er fliegt diese regelmäßig, also es ist nicht selten zu sehen, dass er mit seiner gelben Propellermaschine über Los Angeles fliegt. Also man weiß, dass er das macht. Es war nicht der erste Unfall, dass er mit diesem Flugzeug gebaut hat. Also er ist schon öfters mit dem Flugzeug abgestürzt. Und er ist auf einem Golfplatz abgestürzt. Und natürlich waren Ärzte auf diesem Golfplatz anwesend. Es ist
natürlich
dieses Klischee, dass Ärzte in ihrer Freizeit gerne golfen, wurde damit bestätigt, dass zwei Ärzte zufällig anwesend waren. Und erst hieß es, ja, er wurde schwer verletzt, aber jetzt heißt es, er ist in einer stable Condition und er hat nicht mehr als ein paar Schläge am Kopf abbekommen.
Ja.
Und er hat sich ja erst bei den Dreharbeiten am Millennium Falcon verletzt. Also hat sich da irgendwie den Fuß gebrochen beinahe.
Ich fand's ja lustig. Also ich hab's eigentlich bloß so richtig mitgekriegt, wieder mal durch Nein-Gag. So von wegen so Foto von dem Flugzeug und dann so, ist halt doch kein Millennium Falcon.
Es gibt eine sehr schöne Dialogszene in Indiana Jones und The Lost Kingdom oder so. So von wegen, hey Indy, weißt du, wie mein Flugzeug fliegt? Also, fliegen ja, landen nein. Und es passt halt perfekt auf diesen Absturz.
Ich finde das Ding aber aus einem anderen Grund irgendwie noch viel lustiger, weil ich habe eben, wo ich die Meldung gesehen habe, gar nicht so direkt mit seiner Rolle als Indiana Jones assoziiert, sondern eher mit seiner Rolle als Han Solo, wo er ja quasi beim ersten Auftreten angibt, wie toll er denn fliegen kann und welche Distanz er denn in wie viel Parsec geschafft hat und dann stürzt er einfach mal mit dem Flugzeug ab. Das ist schon
der Mann, der Entfernungen in Entfernungen zurückgelegt, ne?
Ja, genau.
Den Castle Run unter 12 Parsec.
Genau, und Parsec ist ja eigentlich eine Entfernungseinheit und keine Zeiteinheit. Aber, hey, Handshot first.
Also, ich möchte nicht Han Solo widersprechen.
Nee, natürlich nicht.
Du spielst jetzt nicht auf diese unsägliche Diskussion an, oder? Dass diese Remakes ja total blöd sind, weil...
Aber nein, wir diskutieren nicht. Solo Shot First. Ja.
Keine Diskussion.
Ja. Also das ist ja, es gibt ja diese Szene, wo er im ersten Indiana Jones mit dem Araber kämpfen soll und ihn dann einfach erschießt.
Die ist wunderschön.
Die Geschichte
der dazu. Der Araber baut sich auf und macht da irgendwelche Kung-Fu-Moves oder irgendwas und der geht so einfach so patsch weg.
Das war nämlich so, dass Harrison Ford an dem Tag Magenschmerzen hatte und nicht keinen Bock auf die Szene hatte und dann das einfach improvisiert hat. Und dann meinte so George Lucas, die Szene ist so gut, nehmen
wir. Ja, ich sag mal so, für Improvisation war er ja auch aus Star Wars im zweiten Teil dann bekannt gewesen, so von wegen die Szene zwischen Leia und Han Solo, bevor er da so ins Carbonit gegangen ist und so von wegen, ich lieb dich, und er so, ich weiß. Ja. Und die war halt auch völlig improvisiert und Carrie Fisher sagt wohl bis heute, dass die über diese Antwort so dermaßen angepisst gewesen ist, also dass dieser Gesichtsausdruck wirklich nicht gespielt war. Und natürlich Get Well Soon, ne? Also weil
ja, auf der, jeden Fall.
Harrison Ford wird ja dann, glaube ich, auch in den neuen Star Wars Teilen wieder mit.
Ja, aber die sind ja schon abgedreht.
Ach so, ja dann.
Also da ist jetzt nichts zu befürchten, dass sich das noch weiter verzögert. Ich glaube, die hätten den nicht fliegen lassen, wenn er noch irgendwie Star Wars aufzeichnen müsste.
Er wäre Harrison wahrscheinlich nicht auch wieder so eine Gastrolle wahrscheinlich, oder wie auch Leonard Nimoy in den neuen
Star Wars, man weiß es.
War ja auch als Officer Spock und nee, als
nein,
ist ja gleich aufgetreten.
Er war Konsul, nee. Wie nennt man das? Diplomat?
Mhm.
Nee, wie nennt ja, man das?
Stimmt, Konsulat?
Diplomat Spock. Nein, Botschafter Spock war er. Mhm. Ich weiß gerade den englischen Ausdruck nicht. Er war ja Botschafter für die Föderation und ist dann in die andere Timeline übergewechselt, weil er Romulus retten wollte. Ja. Hm. Gut, damit Mr. Spock.
Und der kann jetzt nicht mehr spoilern, ne? Also, in den Film.
Nee, also jetzt ist er wirklich finito mit Spock-Gastauftritten.
Mhm.
Ja, aber es war ja, also Zachary Quinto hat ja auch, das war, fand ich ja so schade, Zachary Quinto meinte ja, dass Leonard Nimoy sei wie ein Vater für ihn gewesen. Also Zachary Quinto ist der neue Mr. Spock.
Mhm.
Und ich habe auch seinen Frieden mit ihm geschlossen, also er macht seine Rolle gut. Es ist ja auch interessant, Kirk ist ja jetzt der Letzte, der von der Originalcrew noch lebt.
Mhm.
Also Scotty, Pilles, also die Originalschauspieler von den beiden sind auch schon tot. Längere
Zeit. Moment. Entschuldigung, Sulu?
Ja, aber er war
und,
halt...
Und Uhura?
Er war ja nicht, also es war ja nicht das Kernteam von Scotty, Pille und Kirk und
so. Ja, also Sulu war schon wichtig und Uhura auf jeden Fall.
Also George Tucker ist ja auch der Geilste. Hast du das...
okay.
Tucker, der hat ja dann von wegen... ja, als Alabama, also er ist ja ein sehr starker Gay Rights Aktivist.
Mhm.
Und hat dann quasi Alabama, die jetzt irgendwie die Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren erstmal auf Pause gesetzt haben, den Finger gezeigt, aber den Ringfinger mit seinem Ring, also er und sein Ehemann haben dann beide ihm den Finger gezeigt, so diese Fuck you Geste, aber dann mit dem Ringfinger halt. Mhm. Finde ich sehr lustig.
George Takei übrigens ist generell immer eine Folgeempfehlung, weil der ist eh super.
Ja, also der ist
nochmal,
auch schön.
Nochmal zu den beiden neuen Star Trek Filmen. Da würde ich nur mal so eure Meinungsbild einholen. Wie fandet ihr die eigentlich?
Ganz ehrlich?
Gut.
Also ich bin mit den alten, also wie gesagt, eben angefangen mit den The Original Series, dann Next Generation und ich sag mal, Voyager.
Also mein Kirk ist ja PK.
Echt?
Ja. Ich bin Next Generation Kind.
Okay. Ja.
Also ich bin Voyager Kind, muss ich zugeben.
Ist ja auch gut.
Mein
ja.
Kirk ist
Janeway,
genau.
Mhm.
Aber niemand
ist mein Kirk. Mein Spock ist demzufolge Data.
Nee, ja. dein Spock müsste Seven of Nine sein, wenn du Voyager-Kind bist.
Ja.
Stimmt. Aber Data fand ich irgendwie immer cool.
Data ist auch der Beste.
Data ist eine coole Sau.
Kennt ihr Big Data?
Ja.
Hab ich schon mal von gehört.
Can you show me what Big Data is? Und dann einfach einen großen Data, der so durch die Stadt, über die Skyline von London schaut.
Sehr schön. Ich müsste jetzt echt lügen. Also ich bin eben mit Original Series irgendwie Star Trek groß geworden. Dann kam eben Next Generation, fand ich auch cool. Die für mich coolste Star Trek Serie ist eigentlich, glaube ich, Deep Space Nine. Weil da gerade diese Konflikte so zwischen Völkern hat vielleicht auch ein bisschen zum Zeitgeist.
Ja, also Deep Space Nine hat sehr viel Neues eingebracht.
Zu den neuen Filmen finde ich cool.
Ich finde sie also, schön.
Mir gefallen die, ich finde die neuen Darsteller, ich finde die Idee mit dem Reboot cool.
Ich fand's gut, wie sie es gelöst haben mit dieser alternativen Timeline, dass sie da so ein bisschen quasi den Kanon geschlossen haben und nicht nur gesagt haben, jetzt ist alles neu und wir erzählen die sondern ja, also es gibt auch dieses andere Universum, aber wir machen jetzt was Eigenes, was aber trotzdem im Kanon existieren kann. Und ich meine, hey, Science Fiction, da kann man viel mit Zeitreisen und solchen Sachen machen.
Kann man quasi eigentlich alles machen. Und ich finde die Filme nach wie vor interessant. Ich finde die neuen Schauspieler gut und interessant. Und ich war am Anfang auch so ein bisschen so, muss da jetzt unbedingt Reboot her, aber ja, ich habe den ersten Film gesehen und dachte mir so, ja, ich habe jetzt Bock auf mehr. Ich will eigentlich generell direkt einen zweiten sehen. Und
ja, ich fand die Filme auch extrem gut. Also
ich meine, man kann sich drüber streiten.
Ja, worüber?
Ist vielleicht besser als dann noch das 15. Mal dann immer noch mal die alten Schauspieler aufzuwärmen, was ja jetzt wahrscheinlich bei Star Trek jetzt irgendwie in Star Wars dann wahrscheinlich nochmal der Fall werden wird, dass eben Carrie Fisher nochmal mit dabei ist, Mark Hamill nochmal mit dabei ist.
Aber Mark Hamill gibt ja erste Bilder, wo er schon so ein bisschen auf Alec Guinness-Style geht, was ich schon sehr cool fand.
Ich bin sehr gespannt, was mit Mark Hamill wird in den Film, weil der eben.
Nur noch ein Star Trek-Punkt, also auf der story-technischen Seite sind wir ja jetzt quasi in dem zweiten Film erstmal da angekommen, dass sie quasi zur Reise wirklich aufbrechen können. Also ja, zu ihrer fünfjährigen Reise. Mhm. Und was mir jetzt da eigentlich an dem Punkt fehlt, ist so ein bisschen, dass der konsequente Schritt weitergegangen wird und die Abenteuer quasi in einer neuen Serie wirklich wieder abgebildet.
Ich glaube, dazu waren die Schauspieler nicht bereit.
Glaube ich auch nicht. Also, dass sie dann wirklich so, weil aber ich meine,
damals. Das kann jetzt ja wieder werden. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo Schauspieler auch wieder, also hochbezahlte Schauspieler auch wieder Serien machen. Das ist ja jetzt nicht mehr das Problem.
Ja, aber ich meine, damals bei The Rich TOS war es ja eigentlich so, dass die irgendwann mal die Serien gemacht haben und die dann irgendwann so durch die Decke gegangen sind, dass die dann irgendwann mal die Filme gemacht haben. Also
ja, aber
damals lief es ja quasi komplett andersrum als quasi jetzt.
Aber jetzt sind halt wieder Serien erfolgreicher als Filme und es wäre möglich, also es wäre an der Zeit für eine neue Star Trek Serie.
So quasi Star Trek Serien Spin-off. Ich meine, wie gesagt, Enterprise, reden wir nicht drüber, die war scheiße.
Habe ich nicht gesehen, kann ich zu sagen.
So gern ich eigentlich früher in irgendwelchen Serien Scott Bakula gesehen habe, der quasi den Captain da gespielt hat, aber die war halt einfach scheiße. Die hatte auch mit dem ganzen mit dem Kanon vielleicht irgendwas zu tun gehabt, aber irgendwie, die war halt scheiße.
Ja, also ja. Ja, also jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn, also J.J. Abrams macht ja den dritten Film nicht mehr. Ich glaube, der macht jetzt den Planet der Affen Reboot gemacht hat, übernimmt jetzt Star Trek.
There will be. Es wird Lance Lillers geben.
Aber ich finde es
interessant. J.J. Abrams dann, macht ja jetzt
und,
Star Wars, ne?
Und wisst ihr, wen wir unter anderem als Writer für Star Trek 3 angeheuert haben? Simon Pegg.
Okay.
Also der spielt jetzt nicht nur Pille, nee, Scotty, sondern schreibt auch an dem Drehbuch mit.
Cool.
Was ich sehr interessant finde, weil Simon Pegg kann sehr gut Drehbuch schreiben. Und ein bisschen Witz gehört ja auch zu Star Trek.
Also ich sag mal so, wenn Simon Pegg das Drehbuch schreibt, dann wird es absoluter Fanservice, weil ich meine, der Typ ist selber ein Nerd und ein Fan.
Ja, aber ich finde es auch gut. Also Fanservice ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Schlechtigkeit.
Ich sag mal so, Fanservice ist eigentlich das, was quasi wir erwarten.
Was die Fans wollen.
Ja, eben. Ich bin gespannt also.
Ja.
Ich wollte vorhin gerade noch die These raushauen, dass wenn der neue Star Wars Film, der da im Dezember irgendwo düster droht, nur hoffentlich so gut werden wird wie das Star Trek Reboot. Aber wenn das schon derselbe Regisseur ist, der quasi auch, auch wieder Abrams ist, der Star Trek schon so gut gemacht hat, dann wird auch der Star Wars Film wahrscheinlich der neue relativ episch sein.
Ich glaube,
also mein Hype-Level geht gerade wieder ein Stück nach oben.
Ich glaube, J.J. Abrams hatte weniger Einfluss auf Star Wars als auf Star Trek, weil da sind so viele Leute dran beteiligt und da ist so viel Erwartung. Also er kann nur enttäuschend werden, das sage ich jetzt schon. Also so viel Erwartung, wie auf diesem Film lastet, kann er nur die Massen enttäuschen. Ja. Mich wird er nicht enttäuschen, weil ich diese Erwartung nicht habe, aber es gibt halt Leute, also ich bin auch in diesem Hype-Trend mit, aber ich weiß halt, wo ich abspringen muss.
Ich will mich eben, habe ich ja glaube ich schon mal an einem anderen Punkt gesagt, ich will mich eben nicht hypen lassen, ich will den Film eben als solches sehen. Ich glaube nicht, dass gerade bei den neuen Star Wars, bei den neuen Star Trek Filmen, der Hype wirklich so extrem groß gewesen ist, wie es bei den neuen Star Wars Filmen sein wird.
Stimmt, die kommen halt einfach überzeugt.
Ja, der erste von den Filmen, der kam halt einfach so. Der war dann auf einmal da. Und den hat man halt gut gefunden oder eben nicht. Aber ich meine, es ist halt dann trotzdem auf der anderen Seite noch fucking Star Wars. Und die haben halt mit den anderen drei Filmen, gerade mit dem ersten und dem zweiten, dann irgendwie... Die waren irgendwie nicht so richtig cool.
Ja, sie waren, also es gibt auch laut viel Hass, aber... Es war jetzt auch nicht die Erleuchtung.
Ich sag mal so, die Filme waren halt zu dem, also die ersten drei waren in dem Moment halt einfach Zeitgeist gewesen. So wie eben der Zeitgeist zu den originalen drei Teilen der Trilogie quasi gerade Zeitgeist gewesen sind und dazugepasst haben und da eben so viele Leute das halt einfach cool fanden. Und
ja, obwohl ich mittlerweile einige Sachen bei den ersten drei Filmen mir nochmal überdacht habe. Zum Beispiel habe ich mir eine ganze Weile gedacht, oh nee, Hayden Christensen, das geht ja überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich ist genau das der Punkt daran. Er soll eigentlich auch überhaupt nicht gehen. Man soll wahrscheinlich auch so ein bisschen Antipathie gegen ihn aufbauen. Ja,
natürlich. Ich meine, das ist fucking Vader. Also.
Spoiler.
Ja, komm, hey.
Okay. Also ich sag mal, wir machen jetzt hier die Kiste zu.
Ja. Ich würde noch sagen, wir können so als kein Rauschmeißer-Thema doch noch hier jetzt kurz in den Trailer reingucken.
Ach so,
ja, vergessen. Stimmt, da war ja noch was. Ja,
also andere zum Abschluss schauen wir jetzt noch, jetzt ist der ja Martin schon weg, aber egal.
Nach dem ganzen Aufreger-Thema noch was zum Runterkommen und das sind Ponys ganz hilfreich.
Genau, es gab nämlich den Trailer zur 5. Staffel von My Little Pony, die am 4. April anlaufen wird. Also es ist nur noch ein Monat. Die ist im Chat.
In welchem?
Im Freenote.
Im Irk-Chat ganz.
Warte, ich kopiere es ins Dings.
Ich glaube, bei mir ist Adium gerade abgeschmiert.
So, jetzt bitte. Also, wir haben wieder ein Trailershow extra, es war keine komplette Trailershow, sondern nur ein kleiner ein Schmankerl.
Teaser.
Schauen wir die Exclusive Season 5 Trailer von My Little Pony. Friendship is Magic.
Magic.
Also ist wahrscheinlich der Trailer zur ersten Folge. Ja, seid ihr alle bereit?
Nein.
Es kann auch sein, dass es ein Season-Trailer ist.
Nee, soweit ich also, reingeschaut habe, ist das nur der ist das nur der ist das nur der Trailer zur Dings-Staffel, zur ersten Folge?
Moment, ich puffer gerade
ein bisschen. Zur Doppelfolge meinst du? Ja, es ist ja wieder eine Doppelfolge.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, Moment, ich muss gerade noch ein bisschen vorbuffern. Weil, ne?
Also gut.
Der Herr Dunacklung findet das nicht gut, dass wir My Little Pony schauen.
Ja. Okay. Das sind also, hast du Christopher, hast du schon die Fanmade-Folge überhaupt gesehen? Double Rainboom?
Double Rainboom?
Ja.
Was ist mit der?
Also, ob du die schon gesehen hast.
Da ist es doch eine richtige Folge, Double Rainboom.
Nee, Double Rainboom ist eine Fanmade-Folge. Sonic Rainboom ist eine richtige Folge. Schmeiß dir die mal hier rein.
Da ja, jetzt schauen wir aber erstmal den Trailer. Das können wir nach der Aufnahme. Ja, ja. So, seid ihr bereit?
Ja. Gerade noch kurz drüber reden können, weil ich ja noch puffer, aber eben ich glaube schon.
Ja. Dann geht's los. Countdown? Ich.
Natürlich.
Moment. Muss kurz Untertitel anmachen. Drei.
Muss Vollbild anmachen.
Okay. Zwei. Eins. Los. Also sind am Ende der Staffel gab es den neuen Palast.
Ich finde es ja lustig, dass es jetzt auch so auf diesen Cinematic Mo. Es muss unbedingt eine tiefe Stimme rein.
Ja, also ich finde es sehr schön, dass es jetzt immer wieder eine neue Entwicklung hat. Also in der letzten Staffel war es halt Princess Twilight Sparkle. Ich muss die Folge nochmal mit Ton schauen. Ich konnte jetzt keinen Ton anmachen. Und sie reisen in ein anderes Dorf, wo die Ponys alle die gleichen Cutie-Marks haben. Ist ja sehr interessant. Mhm. Alle Gleichzeichen.
Gleichgeschaltet.
Schöner Trailer.
Ja.
Also ich habe ja das Ponyzeug jetzt schon eine ganze Weile nicht gesehen, aber it's ich a find,
so, das war's. Das kommt jetzt nur noch abspannen.
Okay. Ich finde, das hat rein visuell auch nochmal eine gute Schippe draufgelegt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die haben da an der Zeichentechnik viel gemacht.
Ja, weil ich kann mich, wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was ich da wirklich mal gesehen habe oder wirklich wahrgenommen habe, war irgendwie aus der ersten quasi neuen Staffel. Und
das war die erste Staffel. Seit der ersten Staffel haben die einen extrem hohen Sprung gemacht. Mhm, von der ersten zur zweiten Staffel ist der Sprung groß. Und dann verbessern das sich halt von Staffel zu Staffel immer mehr. Und die Charaktermodelle werden besser. Und obwohl das größtenteils alles trotzdem noch mit Flash gemacht ist.
What?
Was? Nee.
Ohne Scheiß, das ist nicht in Flash gemacht.
Wie in Flash? Brauchen noch bestimmt Zeichenprogramm.
Zumindest die ersten beiden Folgen sind in Flash
gemacht. Die sind in Flash gemacht.
Die ersten beiden Staffeln sind in Flash gemacht.
Ja, aber jetzt.
Aber das hier nicht mehr. Das ist 3D. Also 3D mit Aufwertung, also mit quasi 2D-Anteil.
Ja.
3D mit Cell Shading meinst du?
Nee, weil Cell Shading anders ist. Aber Ich glaube, das ist ein anderes Fass, was wir irgendwo zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich
machen. Also wir sind gespannt auf die Staffel 5. Wenn sie anläuft, werden wir natürlich drüber berichten. Wie kann es anders sein?
Jo.
Und damit beschließen wir diese Folge. Ich sage,
wir noch eine Hausmeisterei.
Ist doch automatisiert.
Wir haben jetzt automatisierten Hausmeister.
Ich könnte noch ankündigen, dass ein Drittel der Kulturpessimisten nächste Woche Freitag, also was dann welches Datum ist das denn dann? Das
wäre der
13., also am Freitag, dem 13. März in Leipzig beim Huxeler Hörertreffen wäre ein Drittel der Kulturpessimisten anwesend. Und das bin dann.
Das zweite Drittel weiß es noch nicht. Ich habe voraussichtlich dann nächsten Freitag Urlaub. Weswegen die Chance eventuell besteht, dass ich vielleicht auch in Leipzig bin. Aber
und das dritte Drittel muss am Freitag auf den Feuermelder warten.
Okay. Gut.
Also dann.
Und wenn ihr in der Nähe seid, Huxeler Hörertreffen lohnt sich immer, oder? Du warst ja auch jetzt im Dezember.
Ja, das ist immer sehr gut. Also das ist so gut. Ja, das ist immer sehr schön. Also, bis dann. Ciao.
Tschüssi. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.